Ja, herzlich willkommen wieder zu einer neuen Sendung vom Datenkanal.
Hallo zusammen.
Genau, am Mikro sind wieder der Jens Kubizil und
der Jörg Sommer.
Genau, und wir machen wieder einen kleinen Datenkanal. Das heißt, wir werden in den nächsten zwei Stunden euch mit interessanten Themen oder mit einem interessanten Thema, zumindest einem, was uns interessiert, sagen wir es mal so, begeistern und euch was dazu erzählen. Und ja, ansonsten, alle die jetzt gerade am Radio sitzen oder auch am Livestream, die haben offensichtlich uns gefunden. Also wir senden quasi von heute ab immer in 4-Wochen-Rhythmen oder ob ihr zurückgehen könntet in die Vergangenheit, würdet auch vor 4 Wochen eine Sendung von uns hören können. Und ansonsten kann man uns auch nachhören, nämlich einmal bei Radio OKJ am Samstag, glaube ich, oder?
Genau, also jetzt am kommenden Sonnabend um 14 Uhr.
Genau. Oder auf der Webseite datenkanal.org kann man das zeitsouverän, wie man heutzutage sagt, jederzeit anhören. Das heißt, die Sendung steht dort zum Download zur Verfügung. Oder wer von euch einen sogenannten Podcatcher hat, kann den auch so einstellen, dass er quasi den Feed abruft und quasi automatisch eine neue Sendung in seine Software mit reingespielt bekommt. Also das ist die andere Möglichkeit.
Oder natürlich noch, wenn ihr uns jetzt gerade hört, könnte es auch Samstagabend 19 Uhr der erste Sonnabend im Monat sein. Und zwar hört ihr uns dann bei Radio Lotte in Weimar.
Ach stimmt.
Ja, richtig. Genau. Und da würde ich nämlich auch gleich mal anknüpfen, denn wir haben für die Radio Lotte-Hörer eine Lokalmeldung, eine lokale Ankündigung. Und zwar am 4. Mai findet im Maschinenraum, das ist also der Hackspace in Weimar sozusagen, also angedockt an die Uni mit, in der Marienstraße 18.
Also auch M18 genannt.
Genau, ja. Und findet dort ab, jetzt gucke ich gerade nochmal, dass ich auch wirklich die richtige Uhrzeit nenne. Ich glaube ab 19 Uhr war es gesagt, dass dort ein Vortrag über die Farbverwaltung, also es hatte wohl jemand das Problem bei sich für Digitalbearbeitung von Bildern. Einerseits die Aufnahme mit der Kamera, dann die Bearbeitung am Monitor und hinterher das Ganze noch ausdrucken. Und es sollte am besten in einer guten Qualität, also in einer gleichbleibenden Qualität vor allen Dingen sein. Und genau, jetzt habe ich meinen Termin gefunden. Also nochmal richtig dieses Mal am 8. Mai um 19 Uhr findet im Maschinenraum M18 ein Vortrag über die Farbverwaltung statt, wie man also mit GIMP und Drucker, Monitor die Geräte so aufeinander abstimmt, dass sie die gleichen Farben zeigen, beziehungsweise auf dem Ausdruck man dann die entsprechenden Ergebnisse hat. Und das Ganze soll so mit einem Einstieg wohl passieren, was ich gelesen habe im Chat, bis dann dahin, dass einfach die hinterher eine offene Runde ist, was jeder für Erfahrung hat, beziehungsweise seine individuellen Fragen. Denn das habe ich selber schon praktisch erlebt, dass diese Farbverwaltung oftmals an den praktischen Dingen, wie kann ich das an dem Monitor, wie kann ich den Monitor entsprechend kalibrieren oder was kann ich da machen, dass das einfach mit die Sachen sind, die entscheiden. Richtig, also das im Prinzip, wer da uns jetzt gerade eventuell in Weimar bei Radio Lotte hört, dann sollte das nämlich der 2.5., glaube ich, sein. Und dann wäre das der darauf folgende Mittwoch, nicht der 2., sondern der 4.5. wäre das dann. Und ihr könntet dann ein paar Tage später am kommenden Mittwoch den Vortrag im Maschinenraum besuchen.
Okay, also ich sehe gerade hier im Kalender, vom Maschinenraum steht es noch nicht mit drin, aber ja, also alle, die es gehört haben.
Genau, ansonsten kommt einfach mal rüber in den Chat, der Maschinenraum unterhält nämlich auch einen Matrixraum und dort ist auch rege Diskussion.
Okay.
Immer wieder auch echt Infos, die mit rumkommen von Leuten, die ein bisschen von ihren Technikfragen, Erfahrungen mit erzählen. Und der Maschinenraum nutzt nämlich auch Matrix als die Koppelung zwischen verschiedenen Systemen. Also die haben nämlich auch die Brücke geschlagen zum
Zu Telegram, glaube
genau.
ich.
Und auf die Art und Weise sind da verschiedene Netzwerke miteinander verbunden.
Okay.
Genau. Die aktuelle Ankündigung für uns habe ich jetzt leider nicht mehr geschafft. Vielleicht ist Tim gerade unter den Zuhörern und kann noch mal sagen, wann der nächste JavaScript-Treffen ist, damit wir das dann auch noch während der Sendung mitteilen können für alle die, die da teilnehmen wollen. Ah ja, genau, die Alternative für Datenverarbeitung, die AfD.
Richtig, AfDV.
AfDV. da in Weimar, genau, wer in Maschinenraum, also Raute, Maschinenraum, Doppelpunkt, Matrix.org haben die, glaube ich, als.
Nee, Bauhaus.
Ah, die sind also direkt im Bauhaus.
Ich meine, die betreiben ja unter anderem den
Bauhaus.
Bauhaus-Server, also bau-ha.us. Und da läuft eine Matrix-Instanz und Mastodon-Instanz und Etherpad und keine Ahnung. Also verschiedene andere interessante Sachen werden damit gemacht.
Ja.
Genau, also und das kann man vielleicht gleich noch sagen. Ich habe also auch diese Nachricht in unseren Chat mit reingeworfen, in den Matrix-Raum.
In unseren Matrixraum,
In
ja.
unseren Matrix-Raum, genau. Der ist also auch dort in der Bauhaus-Matrix zu finden, also unter matrix.bau-ha.us findet ihr unseren Raum mit der Datenkanal heißt. Und er ist
Genau.
auch mit auf der Webseite verlinkt, also da könnt ihr da hinklicken.
Ja.
Und ja, beim
Also.
letzten Mal, glaube ich, war schon erstaunt, wie viele Leute da sind. Und es sind auch hier wieder sehr viele, die sich im Raum mitbefinden. Also der Raum wächst beständig, was ich sehr schön finde. Und ja, es gibt auch immer interessante, nette Diskussionen.
Genau, es ist schubweise. Es ist nicht, dass so eine dauerhafte Kommunikation stattfindet, aber immer schubweise, meist nach den Sendungen, dass dann nochmal viele Infos und nachgeliefert werden oder auch verschiedene Gespräche sich dann da aus dieser Sendung heraus entspinnen.
Genau.
Und genau, ich wollte nämlich jetzt sagen, wer uns am einfachsten aus dem Web heraus Zugriff, ja, wer in den Matrixraum kommen will, der besuche einfach die Seite datenkanal.org/mx und dann werdet ihr automatisch zum Bauhaus Surfer mit dem Raum für unseren Chat weitergeleitet und könnt auch live schon mal mitlesen. Nur ist es eben als Gast ein lesender Zugriff. Für die aktive Teilnahme müsstet ihr euch dann auch den Zugang anlegen. An der Stelle kann man auch sagen, dass dieser Bauhaus-Surfer ein guter Platz ist für einen eigenen Account, denn es gab ja bei der Matrix jetzt vor kurzem so gewisse Sicherheitsschwankungen.
Genau.
Wobei, das war jetzt auch wieder falsch von mir ausgedrückt. Diese Probleme bestanden nicht bei Matrix, dem System, sondern praktisch nur auf dieser einen Instanz, die da bei matrix.org läuft. Und da war es noch nicht mal so, dass im Prinzip die Probleme mit der Matrix-Installation waren, sondern eher über das Entwicklungssystem bei denen. Die hatten ganz konkret einen Jenkins-Server laufen, der etwas älter war und entsprechend noch ein paar Sicherheitslücken aufwies. Und noch hier und da war einiges.
Genau. Also der war ja auch, also es gab ja diverse Sachen und ich fand es sehr spannend, dass der Hacker,
Ja.
der sozusagen GitHub-Issues aufgemacht hat und quasi so
Richtig.
seinen Angriffsweg nachvollzogen hat. Also insofern könnten auch die Matrix-Leute quasi da, ich sag mal, was lernen, wo sozusagen die Angriffsvektoren waren und das dann nach und nach hoffentlich fixen. Und zumindest wäre dann vielleicht beim nächsten Mal ein derartiger Angriff nicht möglich.
Genau, also der solche Angriff sollte hoffentlich nicht wieder möglich sein. Wobei es leider passiert ist, dass GitHub dieses Konto des Angreifers gelöscht und
Oh,
gesperrt hat,
echt?
ja, worauf natürlich auch die Issues weg waren. Also klassischer Fall von Überreaktion. Aber jemand anders hat das nochmal entsprechend dokumentiert und es
Okay.
gibt dafür den neuen Issue, also das neue Meldung im GitHub-Tracker. Aber grundsätzlich, ja, also ich habe dazu auch einen Kommentar in dem Matrix-Admin-Raum, in dem deutschen Matrix-Admin-Raum geschrieben, weil es schon ein bisschen tief blicken lässt über diese Kultur dort. Wobei diese Kultur grundsätzlich nicht fremd, also mir fremd ist, das ist einfach die neue Art zu entwickeln. Das,
was ist denn die neue Art zu entwickeln?
Naja, dass du im Prinzip so, dass der Server eigentlich auch die Entwicklungsplattform ist, dass du dort im Prinzip die voll ausgestattete Entwicklungsumgebung hast, mit allen drum und dran. Das ist ja auch hier so ein bisschen, schlägt immer durch, dass die beliebteste Installationsvariante ist über das PIP. Also, dass man für Synapse einfach ein PIP macht und natürlich dann daraufhin auch x andere Sachen mit da liegen hat, die im Rahmen der, für den Entwickler natürlich auch bequem und angenehm sind. Und der Surfer, das System im Internet, wenn man es mal so sieht, gar nicht als besonders oder als gefährdet betrachtet wird, sondern wie eine Workstation. Und so hat das auch hier diesen Eindruck hinterlassen, dass die ganz einfach nur eine zweite Workstation irgendwo hatte, auf diese per SSH draufgehen. Und dort sah das genauso bunt aus. Und nicht wie so ein von einem paranoiden Administrator zugeschraubtes System. Ja.
Ich denke auch, dass die Ansätze hier ein bisschen unterschiedlich sein sollten. Also, sagen wir mal, jemand, der Systemadministrator ist, hat quasi andere Ideen und als jetzt ein Entwickler. Ein Entwickler, der, ich meine, ja, der braucht halt vielleicht ein bisschen mehr Platz, sagen wir mal, auf seinem Rechner und ein bisschen mehr Spielraum. Und als Administrator hat man eher so ein bisschen die Risiken im Hinterkopf und ist eher, ich sag mal, restriktiver und erlaubt möglichst wenig sozusagen.
Genau, da prallen echt zwei Welten aufeinander, zwei unterschiedliche Ansätze und der Admin sieht am Ende auch, also der hat ein fertiges Release vor sich, der braucht auch nicht die Möglichkeiten, um da was zu entwickeln oder da aktiv am Code zu arbeiten, sondern der hat die Version, die läuft und das Ding soll gewisse Anforderungen erfüllen, bis dahin, was man auch beim Matrix, also beim Synapse-Surfer erlebt, ist einfach dieser ausufernder Ressourcenbedarf zu gewissen Spitzenzeiten. Mit natürlich dem Ansatz, dass man das als Administrator runterschraubt. Also hier an der Stelle muss ich auch nochmal ein Loblied auf SystemD singen, weil ich damit natürlich wunderschön dieses Ding gefangen nehmen kann und den Zugriff auf diese Ressourcen, also das, was der Linux-Kernel mit diesen C-Groups bietet, macht halt SystemD leicht zugänglich, sodass ich auch dieser bei mir habe ich mittlerweile sogar diese Prozessgruppe, also ich habe Synapse als mit diesen Worker-Services laufen, aufgesplittet und kann aber sagen, diese Prozessgruppe kriegt maximal so viel RAM. Und wenn die sich untereinander trashen oder sowas, okay.
Das not ist your business.
Genau. Wobei ich das auch schon beobachtet habe, dass die sich untereinander zanken. Da frisst dann mal dieser Federation Reader wahnsinnig viel RAM, woraufhin dieser Synapse-Hauptprozess, der Home-Surfer, runtergeht und nach einer Weile pegelt sich das wieder rückwärts. Also irgendwas scheint da.
Künstliche Intelligenz.
Ja, ich habe keine Ahnung. Mir ist jedenfalls nur aufgefallen, dass die ganz gut zusammenspielen und so wie es mal passiert war bei mir, dass dieses Kodi, also dass die Notizen weg waren, habe ich eben seitdem her nicht mehr, weil die einfach sich mit Kodi nicht mehr in Konkurrenz stehen und ähnliches.
Und was passiert, wenn die mal irgendwie hart an die RAM-Grenze kommen? Stürzen die dann ab? Oder?
Dann kommt der OOM-Killer.
Okay, doch.
Genau, also da kommt auch nicht plötzlich irgendwie RAM aus dem Nichts oder sowas, sondern da ist einfach für die Grenze erreicht.
Na und startest du die dann automatisch neu? Also wenn da.
Genau.
Okay.
Weil in der Regel ist es ein zeitliches Problem. Also ich hatte mal früher eben, dass das immer wieder hochgelaufen ist. Da weiß ich mittlerweile auch die Ursachen dafür und kämpfe dagegen. Also einen Synapse-Surfer zu betreiben und in vielen großen Räumen unterwegs zu sein, vor allen Dingen in diesen gepritschten Räumen in IRC rein, ist noch richtig ordentlich Administrationsarbeit.
Okay.
Also das ist, gerade da lernt man sein System nochmal intensiv kennen. Und genau. Aber eben, ich kann auch sagen, aufgrund dieses Angriffs habe ich mir jetzt nochmal endlich AppArmor vorgenommen und habe für meinen Synapse da ein AppArmor-Profil geschrieben, um nämlich auch zu verhindern, dass da mit irgendwelchen Unregelmäßigkeiten der Synapse-Prozess irgendwie Schaden anrichten kann.
Okay.
Also das ist wirklich so, aus Administratorsicht kann man da noch über das, was ein Entwickler sich gedacht hat, hinausgehen und kann noch einiges mehr schaffen, kann auch noch wesentlich schöner so einen Prozess einfach einfangen und genau begrenzen.
Okay. Hast du die irgendwie veröffentlicht, die Profile?
Ja, also ich habe jetzt, einerseits hatte ich das in Räumen rumgeschickt, habe das bei mir auch auf der Webseite, muss das dann nur nochmal richtig vertexten und hatte das jetzt auch gehofft, ich habe es bei Debian als Bugreport eingereicht, dass die das in den Paket mit aufnehmen können, weil seit diesem, also mindestens jetzt seit mit dem kommenden Release, also was jetzt Testing ist, was dann stable irgendwann wird, dass damit natürlich AppArmor von Haus aus aktiviert ist. Das fand ich auch interessant. Da bin ich, das hatte Jürgen im Hackspace mir gesagt gehabt, dass AppArmor dann im Kernel standardmäßig ab 4 irgendwas aktiviert wurde und somit man nur noch wirklich die Tools installieren braucht, um dass die Profile geladen werden, dass die wirklich in den Kernel reinkommen, sodass man dann auch für die mitgelieferten Profile, es sind leider halt nicht so viele, aber dass man für die dann wenigstens den Schutz genießt. Und da bin ich jetzt mal gespannt, ob es jetzt zu einer Aufnahme kommt, dieses Profils, weil ich mich natürlich auch da nicht, also ich mit etwas unsicher fühle, wie es da ist, wenn das in der kompletten Breite, da weiß ich noch nicht so richtig, was eventuell Synapse alles anstellt. Sonst noch bei anderen, unter anderen Konfigurationen, dieses Profil funktioniert halt bei mir gerade.
Okay. Na, ich muss sagen, ich hatte auch angefangen, an dem Profil rumzubasteln nach deinem Vortrag, aber aus Zeitgründen ist das halt irgendwie leider wieder, also das läuft immer noch im Complain-Modus und complaint sich auch über die eine oder andere Sache. Aber ich habe einfach keine Zeit, das nochmal weiter auseinanderzunehmen. Und das ist halt auch durchaus diffizil, habe ich festgestellt, dass sozusagen die diversen Sachen dann einzurichten. Also weil es irgendwie auf GTK-Bibliothek, auf Qt-Bibliotheken zugreift und hier auf Fonts und da auf, ich weiß gar nicht mehr, was das alles war. Also und da
ist aufwendig, da hinterher zu rennen. Einerseits, welche Basis, also welche dieser Abstracts Dateien man einbinden kann, um das Problem zu lösen. Welche Türen öffnet man wiederum mit so einem allgemeinen Einbinden?
Wobei ich glaube, also Türen öffnen tust du ja effektiv nicht.
Doch.
Warum?
Weil wenn du dir mal anguckst, was in Abstract Base zum Beispiel, also das, was ich, das binde ich fast immer ein, damit du im Prinzip diese Regeln hast für die Bibliotheken und so weiter. Aber da wird noch dieses und jenes und folgendes mit zusätzlich erlaubt.
Ja, aber ich meine, ich sag mal, es ist doch jetzt eh erlaubt, weißt du? Also sozusagen, also wenn ich sozusagen Status Quo betrachte.
Richtig.
Und sozusagen das nehme, also verschlechtern tue ich mich nicht. Also
da stimme ich zu, ja.
Insofern würde ich sagen, also es bringt mich ein Stück weiter.
Das ist wahr.
Und es ist auch, also mir auch aufgefallen, dass bei dem Profil, ich weiß gar nicht, gefühlt bestimmt, ich weiß gar nicht, 5 bis 10 irgendwelche Abstracts ich da einbinde.
Echt? Okay.
Das ist eben doch sowas, wo ich zwar rational sage, okay, es verschlechtert mich nicht, aber eigentlich müsste man da auch nochmal ordentlich nachschrauben und das nochmal besser definieren.
Und was mir bei Synapse dann aufgefallen ist, aber das ist kein Synapse-Problem, sondern das ist ein Python-Problem. Die starten diverse Unterprozesse. Das eine, was auffällt, ist, dass sie ld-config aufrufen, wo ich mich auch gefragt habe, was ist denn das Hilfe? Weil ld-config ist eigentlich zum Verwalten dieser ldso-cache unter etc. Aber es gibt dazu auch noch eine Option mit -p, wo man genau diesen Cache auslesen kann. Okay. Und dafür rufen sie auf. Und sie rufen dummerweise auch ach Mist, jetzt komme ich nicht genau auf den Befehl, aber den rufen sie über eine Shell auf. Sie rufen im Prinzip
Genau.
So dass man da wieder in diesem Konflikt steht als erst. Also man muss im Prinzip das Ausführen von BIN-SH erlauben. Und also das kann man natürlich mit AppArmor dann schön weiter eingrenzen. Das ist wirklich insofern gut. Man macht dann halt sein Unterprofil und in dem Unterprofil erlaubt man dann alleine nur noch den Zugriff auf, ich glaube, LSB Release war es, was die genutzt haben oder so.
Na gut, ich meine,
die haben auf uname-p zugegriffen, wo ich auch erstmal nachgucken musste, was das überhaupt ist.
Das ist aber auch nicht ausgeführt.
Und das ist auch ein Fallback innerhalb dieses Python-Codes.
Okay.
Wenn dieser uname-System-Aufruf an einer gewissen Stelle kein Ergebnis liefert, dann rufen die eben nochmal das Binary auf, aber ungünstigerweise halt über eine Shell, womit du dann natürlich auch die Shell grundsätzlich erstmal erlauben musst. Und das sind viele Sachen, ich glaube, die sind den Entwicklern von solchen Programmen auch überhaupt nicht klar, was sie gerade, also was sie damit auslösen, was sie da für eine Kette hinter sich herziehen.
Na, hast du mal in den Code geguckt und das vielleicht auch überlegt, ob man das verbessern kann, den Aufruf?
Also ich habe in den Code geguckt, weil ich
wissen... Geweint und wieder zugemacht, oder?
Ja, ich wollte natürlich wissen, wo kommen diese Aufrufe her, und wenn sie aus einer Synapse-Bibliothek kommen wären, dann hätte ich das auch versucht irgendwie zu fixen, aber das sind aus Python-Bibliotheken, also aus System-Bibliotheken und da habe ich mich dann, habe ich nicht drüber nachgedacht, ob man das auch anders gestalten kann, weil effektiv, wenn die den Inhalt dieses LD-SO-Caches haben wollen, da gibt es, glaube ich, nichts anderes. Und ja, also da fehlt vielleicht bei AppArmor die Möglichkeit, dass man noch die Parameter eines Aufrufs begrenzen kann. Aber in dem Sinne kann ich es wenigstens so erstmal einhegen. Also die Shell, die damit gestartet wird, die von Synapse in dem Sinne indirekt aufgerufen wird, wird nie irgendwie in Perl oder irgendeine andere Sache ausstatten können, nie in rm-rf ausführen können. Solche Sachen, ja.
Aber in dem Zusammenhang habe ich vor kurzem die Existenz des Programms FakeTime gelernt. Kennst du das?
Nee, also das Programm sagt mir nichts, aber es läuft auf diesen System Call hinaus, dass du die Uhrzeit richtig, also dass der Kernel dann auch ernsthaft eine falsche Uhrzeit melden würde.
Genau, ja. Und das in dem Falle, es war halt letztlich auch nur so ein dreckiger Fix, weil ich musste halt eine Datei GBK verschlüsseln mit mehreren Empfängern und einer hat einen Subkey verwendet, der just an dem Tag abgelaufen war. Und der mir aber schon versichert hat, auf dem sicheren Kanal, er macht abends, macht er einen neuen Subkey. Er hat einfach keine Zeit gehabt, das rechtzeitig zu machen.
Ja.
Und ich musste aber die Datei halt verschlüsseln. Und da half mir dann am Ende FakeTime, wo ich sozusagen einfach ein paar Stunden in die Vergangenheit gesprungen bin, als der Schlüssel quasi noch galt. Und konnte die Datei verschlüsseln und gut war. Also,
denn da hätte ich jetzt auch keine Lösung gewusst,
ja,
weil
ich auch nicht.
Das so richtig dolle drinne im Code hängt.
Ja, ich habe auch erstmal wirklich eine ganze Zeit drahtlos vor meinem Editor gesessen und gedacht, was machst du denn jetzt? Und ich musste aber da irgendwie weitermachen und da, ja, wie gesagt, die Lösung war FakeTime. Und das ging halt relativ easy und da konnte ich dann alles weitere machen.
Cool.
Also deswegen auch an alle Leute draußen, wenn ihr mal ein Problem habt, FakeTime ist ein sehr nützliches Programm unter Umständen.
Ja, und nicht nur Probleme, also oder eben die Herausforderungen haben, wenn man irgendwas reproduzierbar machen will. Wenn man im Prinzip sagen will, ich möchte Tests laufen lassen, zum Beispiel, also Software-Tests oder auch eine gewisse Umgebung.
Genau. Na,
bietet sich das an. Na, sehr schön. Dann haben wir unsere Ankündigung gerade durch.
Genau, also Tim hat noch nie geantwortet, wann das nächste Mal JS in Jena ist. Steht auf der Webseite, steht es auch noch nie. Warst du eigentlich beim letzten Meeting von...
Nee, bei mir fiel das mit einem Konzert zusammen und da konnte ich nicht.
Okay.
Und ja, genau. Und dementsprechend können wir auch direkt mal in das Thema oder wenigstens das Thema schon mal anreißen, dass wir uns schon für das letzte Mal gesetzt hatten und heute mal uns dem Ganzen, das Ganze wirklich angehen wollen.
Wir wollen Texte schreiben heute.
Texte schreiben, schöne Texte schreiben.
Schöne Texte schreiben, genau.
Ja, oder nee, schreiben lassen. Also.
Ja, genau. Na gut, also formatieren lassen, sagen wir mal. Der Text, den schreibst du ja selbst.
Richtig.
Aber du sagst dem Programm dann, bitte mach mir doch mal den Text ordentlich.
Genau, wir wollen nicht irgendwie hier einen kruden Bot irgendwie, der einen inhaltlich tollen Text, sondern wir wollen uns mit dem Thema des Schriftsatzes beschäftigen, sodass am Ende ein schön formatierter Text rauskommt.
Richtig. Und es ist mir vor kurzem auch wieder bewusst geworden, dass, dass es also wirklich eine sehr nette und schöne Alternative ist. Weil eines meiner Kinder musste eine Hausarbeit schreiben und es hatte sich auch noch interessanterweise den Buchdruck rausgesucht.
Oh. Mhm.
Und ich meine, in dem Fall ging es erstmal sozusagen um die inhaltlichen Sachen. Also ich habe das sozusagen mich sozusagen um die inhaltlichen Sachen jetzt nicht gekümmert, aber ich habe dann gedacht, am Ende nehme ich den Text mal und werf den in das bewusste Programm, über das wir reden werden. Und lass da mal das drüber laufen und habe das dann mit der ausgedruckten Word-Variante verglichen.
Oh.
Und es ist doch interessant, dass es da den einen oder anderen Unterschied gibt. Also das fand ich wieder überraschend, wie krass mir das zumindest auffällt. Mhm. Also das ist aber auch so, dass also mir ist es aufgefallen, also dass seitdem ich das benutze, fallen mir die Unterschiede auf. Vorher war das quasi, man hat sich mit dem Status quo einfach zufrieden gegeben. Es war, Word ist der Standard, weißt du? Und man weiß, also ich wusste damals zumindest nicht, dass es da irgendwas anderes gibt, was es noch viel besser machen kann.
Ja, genau, was die Unterschiede ausmachen, was überhaupt inhaltlich hinter Schriftsatz steht. Das ist das, was ich auch wirklich erst mit der Arbeit mit Tesch gelernt habe, worauf es ankommt. Und wenn man sich dann dessen bewusst ist, dann kann man natürlich auch erkennen, wo ist es gemacht, wo ist es nicht gemacht und wie beeinflusst es einen. Das ist dann nämlich auch interessant, wo man Texte dann vor sich hat und sagt, das liest sich grauenhaft, das ist fürchterlich. Und dann guckst du drauf und siehst, ja, genau das fehlt und das ist nicht gemacht und hier, ja.
Richtig.
Also insofern, Tesch Nutzen bildet auch.
So ist es. Zumindest das, was, wenn man so an Typografie denkt, hat es mir doch einiges an Wissen gebracht. Und, aber ich muss sagen, es hat mir auch so einen kritischen Blick gebracht. Also es ist manchmal, also recht häufig so, wenn ich sozusagen normale Texte sehe, die jetzt in Word verfasst sind oder irgendwas anderem, das macht mich das manchmal wahnsinnig, das zu lesen. Also nee, vom Inhalt her zu lesen, aber vom Druckbild.
Ja.
Wo ich denke, oh, das ist doch, also der Text ist nahezu unlesbar. Und ich muss mich anstrengen, da das bis zum Ende zu lesen.
Richtig. Dass das auch diese Lesbarkeit, das trifft es nämlich genau, ob man einen Text angenehm lesen kann oder ob man immer wieder damit hängt, sich an den Zeilen zu orientieren, suchen muss. Wenn das Auge im Prinzip zurückgeht zum Zeilenanfang, ist das leicht oder muss ich da 5-mal mich orientieren? Solche Fragen. Oder auch dann solche Dinge, was einem auffällt, wenn man im Prinzip weiß, dass man auf sowas mit achten kann. Wenn man die Seite mal so aus einer größeren Entfernung, also ich sag mal so einen Meter oder sowas hat, sieht die gleichmäßig aus? Oder ist das irgendwie so ein Flickenteppich, so ein Fleckenmuster?
Richtig.
Und das ist nämlich auch zum Beispiel was, wo man dann auch in andere Bereiche guckt, wie harmonisch und gleichmäßig gewisse Sachen gestaltet sind oder ob sie eben krass Dinge rausspringen. Manchmal ist es gewünscht, manchmal ist es, das ist das, wo man auch dann in, ich sag mal, wer Grafiker ist oder wer eben sich intensiv mit sowas arbeitet, der kann natürlich genau damit spielen, der kann nämlich genau auch solche Regeln brechen, um gewisse Effekte zu erzielen, aber das, was leider aus so diesen Standardprogrammen rausfällt, den viel genutzten Programmen, das ist nicht ästhetisch die Regeln verletzt, sondern das ist auf schmerzvolle Weise.
Genau, so ist es. Genau, also das, darum soll es heute ein bisschen gehen, also wir wollen ein bisschen uns über Schriftsatz unterhalten und über diese ominöse Software, die Jörg mit Tesch bezeichnet hat, die eventuell schönen Schriftsatz erzeugt oder erzeugen kann.
Genau.
Genau, das ist so ein bisschen unser Thema. Und wann bist du eigentlich mit dem Thema in Kontakt gekommen mit Tesch und LaTeX und diesen ganzen Sachen?
Ich bin wirklich erst während des Studiums, ich glaube bei mir war es das Praktikum für die Computertechnik, weil da nämlich als Empfehlung gezielt gegeben war, dass man die Abgaben, also die Protokolle mit Tesch liefert. Mhm. Das war, glaube ich, so der richtige Einstieg in das Ganze, so dieses Machma, wo ich im Nachhinein auch sagen muss, das war gut so. Denn es war nicht eben kurz vor irgendeiner Abgabe oder sowas. Das ist ja viele Leute, die ich dann später kennengelernt habe, die beschäftigen sich mit dieser Frage, wie schreibe ich ordentlich in dem Moment, wo die Arbeit ansteht. Und mit Tesch irgendwie frisch mit der Masterarbeit anzufangen oder sowas, das ist nicht sinnvoll. Hm,
genau.
Da müsste man dann wirklich echt Freak sein, dass man sich da schnell und hart reinarbeitet, weil das echt andere Konzepte sind, auf die man dort trifft.
Hm. Das stimmt. Also das ist halt schon ein ganz anderes Arbeiten. Und wie war das für dich damals, also als du sozusagen die ersten Schritte gemacht hast? Hast du eine Vorlage gehabt?
Genau, die hatten uns damals auch Vorlagen gegeben, wo wir auch erstmal nur anfangen konnten und ausfüllen, was ich auch als hilfreich ansehe. Also das ist, bevor man sich mit diesem ganzen Rahmenwerk beschäftigt, was da noch an Paketen und Einbinden und dieses und jenes.
Genau.
Ja, genau.
Ja, genau. Und es gibt nämlich da jemanden, der hat sich da schon vor vielen Jahren Gedanken dazu gemacht. Der Erfinder von Tesch, der, ich weiß gar nicht, jetzt demnächst auch, glaube ich, in Deutschland ist. Die Legende sagt, dass er ein Buch schreiben wollte, die Art of Computer Programming. Und er hatte da auch so ein paar Wünsche und Anforderungen an den Text. Also, er wollte das irgendwie mit dem Computer schreiben. Und damals gab es wohl keinerlei Software, die seinen Anforderungen irgendwie nur nahe gekommen ist. Und dann hat er sich halt hingesetzt und hat gesagt, okay, das Buch lege ich erstmal zur Seite und muss mir erstmal ein Programm schreiben, mit dem ich ein Buch schreiben kann. Genau, und daraus ist dann halt Tesch entstanden.
So genau.
Sagt es die Legende. Und das,
aber das ist auch richtig so.
Genau. Ja, und das ist, also ich kenne noch viele, so auch so Professoren von der Uni, die auch wirklich Tesch schreiben. Und bei Tesch muss man sagen, es ist halt eine Programmiersprache. Also das ist, für mich gefühlt ist es immer schon so, dass du den Text programmieren musst.
Definitiv, ja.
Und das ist auch etwas, wo viele dann für sich gesagt haben, das ist mir zu anstrengend. Das muss es einfacher werden. Und dann gibt es eben so eine Person, die hier zu nennen ist, der interessanterweise bei Microsoft Research gearbeitet hat oder noch arbeitet, nämlich Herr Leslie Lampert. Und er hat dann quasi diese einzelnen Tesch-Sachen sogenannten Paketen, das was Jörg schon sagte, zusammengefasst. Und damit konnte man es dann einfacher benutzen. Und hat dann sozusagen, wollte es sich mit verewigen. Und dann hat es dann Lampert's Tesch genannt oder kurz LaTeX.
Ja.
Genau, und LaTeX ist etwas, wo man heute eben noch arbeiten kann und wo die einen oder anderen Texte auch geschrieben werden. Und ich muss sagen, was mich betrifft, ich nahezu alles, was ich so schreibe, also was rausgeht, was sozusagen meinen Computer verlässt, also was auf nicht elektronischem Wege meinen Computer verlässt, also in Papierform, das ist eigentlich schon LaTeX geschrieben.
Da habe ich halt so gut wie nichts mehr, was ich irgendwie richtig ausdrucken müsste oder sowas, was so genau. Also von der Seite her, so intensiv, wie ich LaTeX im Studium genutzt habe, ist die Zeit nicht wieder geworden. Das ist ein bisschen schade. Ich hätte gern das so auch weiterverfolgt, aber ich glaube auch während des Studiums schreibt man auch wesentlich mehr. Insgesamt würde ich sagen, habe ich auch mehr das Schreiben, ich schreibe jetzt weniger als im Studium, ganz einfach. Das ist, glaube ich, mit so ein bisschen der Punkt. Aber einen Punkt würde ich noch einwerfen, da müssen wir nachher mal gucken, dass die Entwicklung ja auch in gewisser Weise weitergegangen ist. Dass das, wenn auch heutzutage viel über Word oder LibreOffice gelästert wird, auch diese Produkte haben sich weiterentwickelt und sind nicht mehr so grauenhaft wie vor etlichen Jahren. haben auch gewisse Techniken vom Tesch übernommen, die sich einfach dort bewährt hatten, bis dahin, dass auch eben heutzutage HTML gute Ergebnisse mitliefern kann. Und vor allen Dingen HTML ist halt dynamisch. Das ist halt das, was es einfach im Web erforderlich macht, beziehungsweise was da auch dann die Stärken beim HTML sind.
Genau. Mhm. Ja, also das, ich muss trotzdem sagen, dass also wenn wir eben so an Schriftsatz denken, du hast ja vorhin schon sozusagen das äußerliche Erscheinungsbild von so einem Blatt angesprochen. Und ich weiß noch so, das eine, also kommen wir vielleicht später nochmal dazu, man kann sozusagen die Werte setzen, also bei Latisch, also ein Wert, der heißt div, D-I-V und B-C-O-R. Und das waren lange Zeit, ich muss sagen, also für mich Werte, wo ich dachte, pff, was soll denn das mal heißen? Also bis ich dann irgendwann mir mal die Zeit genommen habe und dann mal ein bisschen sozusagen in den SCR-Guide gelesen habe. Also das ist so eine Art Dokumentation, kann man sagen, zu einem ganzen Bündel von Paketen. Und da ist das also in diesem Buch, also das hat, ich weiß gar nicht, mehrere hundert Seiten.
Ja, 700 Seiten, glaube ich, sind das.
Ist das also dann auch erklärt, sozusagen, dass so... welche Bedeutung das hat und auch sozusagen welche Bedeutung Ränder haben. Also weil ich kenne das halt sozusagen von meinen Word-Zeiten immer noch so, dass links und rechts 2,5 Zentimeter war, glaube ich, standardmäßig eingestellt und oben 2 Zentimeter. Und das war halt der Rand. Und das und darüber, muss ich sagen, habe ich mir als Word-Benutzer oder als OpenOffice und LibreOffice-Benutzer nie Gedanken gemacht, sondern gedacht, okay, das muss so.
Ja, fertig auch.
Ja. Und dann erst sozusagen die Lektüre von dem Buch hat mir dann gezeigt, dass es sozusagen die Seite einen Grauwert hat, den man berechnet. Also sozusagen so der Anteil weiß-schwarz quasi.
Das, was ich vorhin mit diesem Bild aus 1 Meter Entfernung meinte, wenn man das da so einfach mal als Fleck betrachtet.
Und das im Latisch, das dann, also so versucht, so eine optimale Randeinstellung und Grauwert quasi der Seite auch mit zu haben. Und da ist mir erstmal bewusst geworden, auch was alleine hier schon sozusagen an Denk- und an algorithmischer Arbeit darin steckt.
Da kann man einfach auch wieder so ein bisschen noch weiter zurückgehen in die Zeit, denn vorher war Schriftsatz halt ein Handwerk. Es war so, dass mit der Erfindung des Buchdrucks oder selbst die Buchschreiber, die es vorher gab, haben halt bei ordentlichen Büchern darauf geachtet, wie sie schreiben. Hinterher ist es eben im Schriftsatz beim Druck eben dazu gekommen, dass verschiedene, ja, eben diese Lettern, diese Buchstaben, ja, diese Zeichen, in einer gewissen Art und Weise angeordnet wurden. Also eine gewisse Menge auf der Zeile, aber auch wie die zueinander stehen und dass das Ganze sich zu einem ordentlichen Handwerk entwickelt hat, wo auch eine Grundlage darunter war. Die haben das nicht irgendwie immer nach entsprechendem Sonnenstand oder sowas gemacht, sondern da war wirklich ein System dahinter. Und genau dieses System sollte mit Tesch im Rechner auch nachgebildet werden.
Und das ist eben schön, also weil ich hatte ja erzählt, mein Kind hatte versucht, über Buchdruck da was zu schreiben. Und wir haben ja zum Glück im Bekanntenkreis jemanden, der eine Druckerei, also so eine Hobby-Druckerei hat.
Ach so,
das. Und dann haben wir uns das Ganze auch wirklich dann mal live angeschaut. Also wie eben die Lettern aussehen, wie Setzkasten aussieht. Und dann hat er eben versucht, sozusagen mal mit den Lettern so einen Satz oder ein paar Worte einfach zu schreiben. Und es war also für mich interessant, das sozusagen mit zu beobachten, und auch für ihn, denke ich, sehr interessant zu beobachten, wie das ist, weil du dann also wirklich auch diese Buchstaben ordentlich anordnen musst dann auf die Zwischenabstände, die Spazien, wie dann man gelernt hat, achten, und aber auch sozusagen so einen Ausgleich haben. Also du kannst nicht sagen, jedes Leerzeichen ist 1 Millimeter breit, sondern manchmal ist das eben zu weit über den Rand hinaus, da musst du halt mit feineren Rändern, mit feineren Zwischenräumen arbeiten und so weiter. Und das ist eben dann die Arbeit der Drucker gewesen, die dann halt, also beim ordentlichen Dokument, habe ich dann auch gelernt, macht man einen Blocksatz, ist also sozusagen so viereckiger Satz. Und das ist aber eben so, dass eben verschiedene Worte eben dann manchmal zu lang sind, oder und dann fängst du an halt wirklich, also hier als Drucker, dann mit verschiedenen breiten Leerzeichen zu arbeiten, dass das gut ausgeglichen ist, beziehungsweise Worte, Wörter zu impression und so weiter. Und das macht, ich sag mal, Word mittlerweile auch, also insofern, dass du sozusagen einen Umbruch reinbekommst. Genau. Latisch macht es halt schon seit jeher so. Und hier war es eben so, also dass es man das wirklich sehen konnte, wie man das manuell Schritt für Schritt dann anordnet und was das auch dann für eine Arbeit ist, die dann steckt.
Und da kann ich auch unseren Zuhörern dann für nächstes Jahr einen Besuch auf der Buchmesse in Leipzig empfehlen. Da ist nämlich auch immer ein Verein aus Leipzig, die mit einer Linotype anrücken.
Oh.
Das fand ich jetzt auch wieder gerade einfach klasse. Das ist halt großer Kasten. Vorne dran die Schreibmaschine, dab, 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 dab. Dann fallen so diese Lettern runter, reihen sich an. Und man kann das dort auch noch richtig schön highlife, bis hin, dass die auch handpressen und sowas. Das ist irgendein Verein, der sich halt eben für den Buchdruck engagiert.
Genau.
Richtig.
Ja, und das ist immer, wenn man so nur an diese Seite dann denkt, ist immer was eben auch passieren kann, ist, wenn du schreibst halt deinen Text runter auf der Seite und zufälligerweise ist das letzte Wort immer meinetwegen drei Buchstaben noch lang. Also sagen, das letzte Wort einer Zeile, so oder auch das erste, ist letztlich spielt es keine Rolle, ist meinetwegen immer drei Buchstaben. Also du hast sozusagen ein Wort, Leerzeichen, drei Buchstaben, ein Wort in jeder Zeile. Und dann hast du sozusagen, wenn man sich die Seite wieder von Weitem anguckt, quasi wie so ein Strich, der da durchgeht und dann nochmal irgendwas, was unklar ist. Das ist eine Sache, beziehungsweise was dann auch noch passieren kann, sind diese sogenannten Wasserfälle, dass man quasi sozusagen in der Seite so keinen geraden Strich hat, sondern so einen diagonalen Strich, der das da entsteht. Und das ist auch sowas, was mir früher als Word-Nutzer nicht aufgefallen ist. Also darauf habe ich nie geachtet. Also vielleicht implizit hat mich es irgendwie mal genervt, aber es war mir unklar, dass das Phänomen existiert und dass es irgendwie vielleicht ein Problem sein kann. Und das finde ich halt auch schön, dass bei Latisch muss ich dem mehr oder weniger nicht sagen, dass da irgendwas ist, sondern Latisch versucht es zu erkennen und auch ordentlich anzuordnen. Also das klappt, also es gibt, da hängt es ein bisschen vom Paket ab, aber da liefert mir zumindest Latisch einige Vorarbeit.
Also mein Wissensstand ist da jetzt, sagen wir mal, gute 4 Jahre oder noch älter, aber damals hat man sich gerade um diese Erkennung bemüht, dieser diagonalen oder eben senkrechten Linien, aber offensichtlich wurde es eingebaut mittlerweile.
Also ich kann es auch nur sozusagen nachreden, also mir ist es bei meinen Texten bisher, also auch bei neueren, nie aufgefallen.
Genau.
Deswegen ist es, also steckt auch noch ein Großteil Annahme mit drin, dass es auch geklärt ist. Es kann aber sein, dass Spezialfälle trotzdem nicht erkannt werden, also das kann ich jetzt aus dem Kopf auch nicht sagen.
Also was auf alle Fälle ist, dadurch, dass Tesch schon in diesen Satz halt relativ viel Aufwand, treten solche Phänomene auch selten auf.
Richtig.
Also es gibt da noch andere Spielereien. Wenn es eben um solche Mikrogeschichten geht, fällt mir dieser optische Randausgleich noch mit ein. Dass bei einigen Buchstaben ist es so, dass die viel Raum haben. Also ich denke jetzt an sowas wie ein V. Da ist unter dem Schrägstrich ist relativ viel weiß und damit es optisch eine Linie im Rand ergibt, also wenn das V gerade am Anfang der Zeile steht, da rutscht man das so ein Mü raus, sodass dann in dem Sinne dieser Gesamtwert, dass dieser Flecken vom V, den das im Blick hinterlässt, ein bisschen rausrutscht, um dann einheitlich einen Abschluss zu bilden.
Genau. Also man muss sich immer vorstellen, dass das Programm denkt quasi in Vierecken, dass das sozusagen
genau,
so ein Buchstabe ist immer in so einem Viereck drin und die Vierecke werden dann sozusagen nebeneinander angeordnet. Und das, was Jörg schon sagte, so das V, also ein großes V und ein großes A ist sozusagen so ein auch schönes Beispiel, wenn die nebeneinander stehen, weil durch diesen Schrägen, also das eine Schräge vom V und die andere Schräge vom A, wenn man sozusagen zwei Blöcke nebeneinander tut, ist da doch relativ viel Platz dazwischen. Und da ist es eben auch so, dass bei Latisch, aber ich glaube auch mittlerweile bei Word so ist, dass die das A so ein bisschen in das V reinschieben, sodass das der Anfang vom A unterhalb von dem Ende vom V ist. Also die schneiden sich so ein bisschen.
Das weiß ich nicht genau, ob da wirklich drin ist, weil in letzter Zeit ganz viel mit den Ligaturen gemacht wird. Das ist tricky.
Aber es ist eine Ligatur schon wieder.
Ja, das ist nämlich auch solche Effekte, dass eigentlich die Schrift ja eine gewisse Funktion hat. Sie soll ja auch, oder dieser Schriftsatz hat ja als Ziel, das Lesen des Textes zu erleichtern und auch da Sinnzusammenhänge zu erleichtern. Also das Erfassen von Sinnzusammenhängen. Und kann ich jetzt auch wieder auf die Buchmesse verweisen, war ein Stand, die haben sich um die Frakturschrift bemüht und hatten da viele Beispiele, nicht nur im Prinzip die Wachsstube die Wachstube und die Wachstube, dieses eine Beispiel, bei dem es entscheidend ist, was man da für ein S hat, wie man das Wort liest, sondern eben auch noch mehr Beispiele. Und eben dafür ist es manchmal hilfreich, solche optischen Hilfen zu haben. Was gehört zusammen und was ist getrennt? Und ein Beispiel ist eben jetzt auch nach der neuen deutschen Rechtschreibung die Schifffahrt, die man ja mit 3F schreibt. Wobei aber die ersten beiden F eine Einheit bilden, die zu diesem Wort Schiff gehören, was losgelöst ist von dem dritten F, was ein Einzel-F ist. Und genau diese Zusammenfassung, diese zwei Fs, das sieht man auch dann eben bei solchen Setzungen, dass die so ineinander verschmelzen. Oder dass man zum Beispiel bei dieser Kombination F und I den I-Punkt eher in das F mit übergehen lässt. Und da gibt es noch ganz, ganz viele andere solche Sachen. Und genau diese Verschmelzung, wo aus mehreren Buchstaben ein Zeichen wird, also das ist dann auch praktisch so umgesetzt, dass der eine, dass aus diesen zwei F, das gesetzt wird als ein Spezialzeichen, was wieder gesondert entworfen wurde vom von dem Schriftentwerfer. Und über diese Ligaturen wird auch viel andere Spielereien gemacht. Zum Beispiel fällt einem das immer auf, wenn man eine Webseite besucht und da steht oben irgendwas mit V-Doppelpunkt oder irgendwelche komischen Beschriftungen. Da wurde diese Webfont nicht geladen und es fehlen diese Symbole, die dahinter liegen. Und genau da hat man auch diesen Trick, dass man aus dem Schriftsatz oder dass man sich im Prinzip so eine Buchstabenkombination als eine Ligatur definiert und die dann zur Ersetzung zu einem Spezialzeichen wird. Dieser Trick, wie man ihn eben wie bei Schifffahrt oder was sind auch, es gibt noch diverse andere, also FFI, FFL, FL sind solche Kombinationen. Und für diese kann man natürlich dann auch solche Spielchen machen und macht V und A als eine solche Spezialkombination, für die man ein eigenes Zeichen, ein eigenes Glyph, so heißt das ja dann, in den Schriften entwirft, das natürlich enger gesetzt ist.
Ja.
Genau. Und das ist nämlich auch der Vorteil dann, diese neueren Schriften, die es gibt, diese OpenType, die sind wesentlich stärker ausgestattet mit solchen Ligaturen und dadurch wird indirekt, also wenn die dann einmal die Ligaturunterstützung implementiert haben, eben für FF, dann haben die auch automatisch solche Korrekturen mit drin, dass in AV ordentlich, näher zusammengerutscht wird, ohne dass Word selber was tun muss.
Okay. Genau, also dient letztlich auch wieder, wie so vieles, der Vereinfachung des Lesens. Mhm. Also weil ansonsten gerade, weil was Jörg schon sagte, Schifffahrt oder eben die Wachstube oder die Wachstube, muss man eben dann doch erstmal überlegen. Das ist, also man liest, bleibt sozusagen gedanklich bei dem Wort stehen, dann geht es im Gehirn erstmal los, denk, was ist hier gemeint? Und dann irgendwann hat man es und dann liest man weiter. Und sozusagen diese, ich sag mal, Lesehelfer, diese Ligaturen, machen es dann dem Gehirn einfacher, dass sozusagen klar ist, okay, Schifffahrt ist dann einfach, kann man schneller lesen. Es ist was ich glaube, also wenn ich mich beobachte, ich nehme das auch nie wirklich jetzt wahr. Also wenn ich so flüssig lese, nimmt man das nicht wahr. Also ich nehme es nicht wahr.
Nee.
Aber es ist so, dass es am Ende eines Textes, also wenn man jetzt immer 10 Seiten liest, ist man vielleicht erholter, wie wenn man eben so einen nicht typografisierten oder schlecht typografisierten Text liest. Und das ist halt, also das stelle ich immer wieder fest, auch wenn ich sozusagen das äußere Druckbild schon sehe, wie gut oder wie schlecht das dann auch ist.
Ja, also da spielen, glaube ich, dieses eine, das, was die Makrotypografie ist, was Seitenränder, Platzierung von Elementen, also Grafiken, Tabellen, Ausgleich der Absätze, wie das gestaltet ist, geht natürlich einher mit einer Mikrotypografie, die sich dann um solche Detailfragen kümmert. Eben Ligaturen, Schrägstrich, Ligaturtrennung. Das ist nämlich dann wiederum das andere Problem, was aber im Tesch meines Wissens nach jetzt gelöst ist. Also zu der automatischen Silbentrennung gibt es auch diese automatische Ligaturtrennung, weil nämlich an einigen Stellen, ich konstruiere jetzt mal einfach ein Schlaffenster, da treffen auch 2 F aufeinander, es sind aber 2 getrennte Wortsilben und dementsprechend darf das nicht als eine Ligatur geführt werden. Da muss die Trennung.
Genau, da muss die Ligatur aufgebrochen werden, wie man in der Fachsprache sagt. Genau, also und das könnt ihr ja auch mal bei euch probieren, also wenn euch das so ein bisschen interessiert. So ein einfacher Mittel sind einfach mal einen Text auf einer, sagen wir mal, Hochformat- und Querformatseite auszudrücken, denselben Text. Und das sieht man schon, wenn man es im Querformat hat. Man liest quasi eben eine Zeile und dann muss man ja irgendwann wieder zurück zum Zeilenanfang. Und das, gerade bei so einer breiten Seite, ist es dann manchmal so, dass man erstmal suchen muss, wo ist denn jetzt eigentlich, wo geht es denn jetzt weiter? Und da bleibt man kurz hängen, sucht und dann kann man erst weiterlesen. Und deswegen, also gibt es eben so auch wiederum Maße, wo man sagt, maximal so und so viele Zeichen soll auf einer Seite zum Beispiel stehen und sowas, weil das eben einfach am Ende für euch als Leser da draußen das ganz einfacher macht. Und wie gesagt, mal so einen Text breit ausdrucken hilft oder mal so wirklich einen Text zu verhunzen, da sieht man erstmal, was das bedeutet. Also wenn man es ein bisschen übertreibt, was das alles so für Folgen hat.
Also ein Bewusstsein einfach dafür zu schaffen, für diese verschiedenen Effekte. Das ist auch diese große Diskussion mit Schriften, also von der Schriftart her, ob ich eine serifenlose Schrift wähle oder eine serifenbehaftete Schrift.
Was ist denn das schon wieder?
Genau.
Das also die Diskussion nebenbei bemerkt hatte ich mit meinem Kind auch.
Ach,
sozusagen,
interessant.
Weil wir dann überlegt haben, also sozusagen die Vorgabe bei seiner Hausarbeit war, entweder Arial oder Times New Roman zu nehmen.
Also, hä? Was ist denn das für eine Vorgabe?
Pest oder Cholera. Nee. Und im Rahmen dessen, also das, wir haben dann so ein bisschen über Schriften uns unterhalten und da kam eben auch dazu, dass es eben serifenhafte und serifenlose Schriften quasi gibt. Und dann habe ich ihm versucht auch das zu erklären. Aber was sind jetzt Serifenschriften oder serifenlose? Du hast den Begriff aufgeworfen.
Ja, es ist eben dieses Beispiel, wie du es gerade gebracht hast, mit diesem Blatt quer genommen. Wenn die Zeile also sehr lang ist, dann ist es, wäre es hilfreich, wenn man so diese Linien der Zeile hätte. Und diesen Effekt versuchten Serife, also so diese kleinen Bogen und Schlenker, die an den Buchstaben dran sind, versuchen das nachzuempfinden. Das, wir haben hier gerade aufgeklappt, ein T. T's sind manchmal ganz extrem gestaltet, dass sie nämlich noch diese Querstriche haben.
Also T müsst ihr euch vorstellen, ist jetzt nicht nur sozusagen ein waagerechter und ein senkrechter Strich, sondern also das, sagen wir so, ein waagerechter und senkrechter Strich wäre quasi eine serifenlose Schriftart. Und bei den Serifenschriftarten ist eben sozusagen an den oberen Kanten des T's und aber auch unten an der Grundlinie vom T immer noch so wie so ein Querstrich jeweils angebracht. Das dann sozusagen, also man kann sagen, das Auge bleibt dran hängen, wenn man sozusagen, also das Auge kann nicht sozusagen das lesen, sondern man ist das so eine Kante.
Ja, so eine Kante, und im Prinzip entsteht ja so eine Linie.
Und die soll das Auge letztlich führen. Also das ist so die Idee, eben, dass diese Serifen quasi die Buchstaben wie miteinander verbunden, also quasi im Extremfall wie mit Schreibschrift, wo das auch sozusagen eine Linie ist. Also das ist, stimmt nicht ganz der Vergleich. Und das führt euer Auge, also diese Serifenschriften führen letztlich auch das Auge so über die Zeile hinweg.
Und eben dann auch beim Rücklauf vom Zeilenende wieder zum Zeilenanfang ist die Orientierung innerhalb des Textes leichter mit einer serifenbehafteten Schrift.
Genau. Und das ist, also wenn ihr mal das beobachtet, es gibt nämlich da ist eigentlich ein Unterschied aus meiner Sicht zwischen dem Buch und dem Internet oder dem Web.
Genau.
Weil, also Bücher sind sehr häufig, würde ich mal behaupten, mit Serifenschriften gesetzt, währenddessen das Internet eigentlich, sag mal, gibt es ein bisschen Streit, aber mein Gefühl ist, dass es mehr serifenlose Schriften im Netz gibt als Serifenschriften.
Genau.
Und also da gab es auch lange Zeit Diskussionen, so vor 15, 20 Jahren, was jetzt sozusagen besser ist im Netz, serifenbehaftet, also Serifenschriften oder serifenlose. Und irgendwie hat sich dann so serifenlose durchgesetzt.
Aber das eigentlich eher aus technischen Gründen, weil diese Serifen, diese Anhängsel halt sehr klein sind. Hm. Also das sollen irgendwie keine so Flatschen sein, sondern die sollen sehr leicht dezent sein. Und dementsprechend hatte man früher bei Monitoren, also bei Ausgabegeräten, die keine hohe Auflösung hatten, entweder war dieser Punkt weg oder er war halt ein großer Flatschen, also war ein großer Fleck. Und von der Seite her hat das einfach kein sauberes Bild geliefert. Und man hat sich dann, es war auch praktisch einfach so, man ist besser mit einer serifenlosen Schrift gefahren, also das Ergebnis sah am Ende auf dem Monitor besser aus in einer serifenlosen Variante, als eben die Variante mit Serifen. Mittlerweile muss ich aber sagen, wenn wir über 4K-Monitore oder noch mehr reden, sind wir in Auflösungsbereichen angekommen, wo wir schon wirklich auch sehr gut qualitativ serifenbehaftete Schriften darstellen können und vor allen Dingen eben bei so vielen Texten. Es ist eben noch was ganz anderes, weil wir es gerade eben auch aufgeklappt haben, so Dialoge, Menüführung oder solche Elemente, bei denen immer einzelne Worte, Überschriften, also so eben Textteile, Textfragmente stehen. Da ist es zum Teil auch wirklich sinnvoll, eine serifenlose Schrift ja mitzunehmen, weil diese... der Bedarf, diese Notwendigkeit für diese Serifen ist nicht gegeben. Aber auf Texten, also ich sage jetzt mal, weil wir es auch gerade vor uns sehen, die Wikipedia, wo man viel Text hat, da wäre es eigentlich schöner für das Auge, wenn die Qualität dann entsprechend am Monitor da ist, dass man dann auch eine serifenbehaftete Schrift hat. Ich glaube, du kannst zur Zeit bei Zeit.de oder bei der FAZ, ich glaube, die FAZ hat liefert eine Serifen Schrift aus. Also es ist je nachdem, wie es dann geladen wird. Nee, hier bei der Dings, die haben es gerade nicht. Ansonsten welche Website?
Das muss erstmal laden, aber das also Zeit hat definitiv keine.
Nee, die haben es auch nicht.
Aber die FAZ sieht doch sehr serifisch aus, oder?
Da ich mich die Überschrift, ja. In der Überschrift, aber unten im Fließtext haben sie leider auch. Ja, das ist halt die Schwierigkeit aktuell. Zwar müsste es auch mit CSS 3 möglich sein, dass man guckt bei der entsprechenden Auflösung, dann nimm die diese Schrift und ansonsten nimm jene Schrift, wobei man natürlich dann auch wiederum den Effekt hat, auf dem einen Gerät sieht das Dokument völlig anders aus als auf dem anderen, was dann in diesem ganzen Benutzerführungs-, Benutzererlebung, Erlebnis wieder zu Verwirrung führt. Ich glaube, wirklich so im Digitalen werden wir wird es serifenlos bleiben.
Richtig.
Leider hat das Digitale, also oder der Monitor, schon auch leider sich auch mit dem Druck ausgewirkt. Das ist das, wo viele Leute einem auch erklären, dass das ausgedruckte Textdokument auf den heutigen Druckgeräten, also wir reden heutzutage nicht mehr über irgendwie Nadeldrucker mit 24 Nadeln oder sowas, sondern heutzutage hast du auch zu Hause Qualitäten von 1200 dpi. Also was die Dichte der Punkte angibt, eben genau diese Qualität der Auflösung, auch wunderbar solche Feinheiten drucken kann. Ja. Aber Oftmals eben solche Vorgaben nimmt Achal oder Times New Roman. Also das ist für mich irgendwie schräg, so eine Vorgabe zu machen, weil das ist ja im Prinzip, du kannst Ja oder Nein wählen.
Ja, also ich denke auch, also das ist das irgendwann mal aufgekommen, weißt du das, weil vielleicht hat mal jemand irgendwie, wie heißt die, nicht Kurier, sondern diese Comic Sans verwendet. Weißt du,
ja.
Ist noch schlimmer. Und dann hat man sich gesagt, Standard unter Windows ist halt Arial, genau. Oder Times New Roman, und die muss halt verwendet werden. Und ich meine, ich habe mir das schon vorgenommen, dass ich den Lehrer mal anspreche und also auf die Schriftauswahl und mal frage, ob man da irgendwie eine andere Lösung finden kann. Aber das ist jetzt sowas, also so bei, wenn ich, also habe halt auch überlegt, ob ich da eine Mail hinschreibe, aber das kann halt auch schnell sozusagen falsch verstanden werden. Echt? Also ja, also je nachdem, wie man die formuliert und wie es ankommt. Also es ist für mich angenehmer zu sehen, wie er darauf reagiert. Und dann kann, also ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass ich da sterbe, wenn das jemand Areal nimmt. Und deswegen würde ich da das mal im Gespräch anbringen. Und als Vorschlag. Und ich bin in der Schule eh als Nerd bekannt, und insofern würde das meinen Ruf nur stärken.
Ja, beziehungsweise du hättest jetzt noch deinen Sohn etwas ermuntern können. Er hätte, was weiß ich, eben nicht die Times New Roman genommen, sondern er hätte vielleicht die Times genommen oder sowas.
Ja, ne, das ist das Nächste, dass ich glaube, das ist am Ende, auch wenn du eine Charter genommen hättest, die jetzt auch, ich sag mal, eine Standardschrift unter Windows ist, oder Georgia, ich weiß keine Charter oder Georgia. Also es gibt so eine relativ neue, serifenbehaftete Schrift, oder vergleichsweise neu. Und ich vermute, dass das auch durchgegangen wäre. Also ich glaube nicht, dass es da Probleme gegeben hätte, aber es gibt durchaus auch Uni-Dozenten, da weiß ich es halt, dass die machen halt die Vorgabe, Areal und Times New Roman. Und wenn das, also ich meine, so, natürlich, wenn du jetzt eine Times nimmst, wird es nicht auffallen. Aber sozusagen, wenn du jetzt eben doch, also die Charter-Georgia fällt auf, die sieht anders aus.
Ja.
Die ist an sich, ist die schöner als die, also da hat Microsoft wirklich einen Schriftdesigner hingesetzt und hat da wirklich eine ordentliche Schrift designen lassen. Aber da gibt es dann Punktabzug, wenn man dann eine ersichtlich andere Schrift nimmt.
Ja, das ist auch, Google hat ja etliche Schriften entwerfen lassen, auch was eben gezielt abgestimmt ist auf diese digitalen Anzeigegeräte, Smartphone oder eben Monitor. Und Tahoma. Oh, danke. das ist zum Beispiel, habe ich erlebt, dass das einige als das Nonplusultra setzen und sagen, ja, wir müssen unbedingt das. Oder weil ich sie hier oben gerade mit sehe.
Roboto.
Genau, Roboto.
Ja, also das ist auch so mein Eindruck, dass Roboto die Standardschrift im Internet ist. Mhm. Also das ist auch so eine Google-Schrift. Also wenn ihr auf fonts.google.com geht, da könnt ihr derzeit 915 Schriftfamilien auswählen. Mhm. Und ich meine, das ist einfach so, dass es diese schiere Zahl an Schriften einen überfordert. Und sozusagen, da kann man sich dann aussuchen, was sind denn die meist benutzten Sprachen, für Schriften. Und dann stellt man fest, so ist Roboto, also nimmt man Roboto, weil es alle machen. Und das ist halt, ja. Aber die, also da sind aber wirklich einige schöne Schriften dabei. Also das lohnt sich wirklich, hier durchzuscrollen und auch mal eine andere auszuwählen, muss ich sagen.
Und ich weiß nicht jetzt bei allen, aber diese Google-Schriften, es gibt da mindestens freie Schriften, die man auch wirklich kopieren, bei sich auf der Webseite ablegen kann und dementsprechend dann einbinden. Also
ich hätte jetzt sogar fast gesagt, dass, also was heißt frei?
Ich weiß nicht genau, ob sie bearbeitet werden dürfen. Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber zum Kopieren, warte mal, Collaborate with Open Source da unten.
Genau, alle Schriften sind frei und Open Source.
Okay.
Steht hier. Also Open Source, das bedeutet, du kannst sie teilen, kollaborieren mit Freunden. Google kümmert sich um Lizenzierung und Hosting. Das war's. Naja, also es ist, verändern steht nicht dabei.
Verändern steht nicht dabei. Ja, Also manchmal ein bisschen schwierig.
Deswegen, also Open, also steht eben Open Source da, steht sozusagen eine freie Software oder eine freie verwendbar.
Mhm. Man kann letztendlich auch an diesen Schriften was verhunzen. Es kann aber auch sein, dass zum Beispiel Schriften erweitert werden müssen. Mhm. Denn in diesen Schriften stecken zum Beispiel auch diese ganzen Emoticons drin.
Ja. Also bei den Google Fonts muss man vielleicht dazu noch sagen, dass es sozusagen in Anführungsstrichen Datenschutzproblem dahinter steckt. Also wenn man nämlich, man kann die auf seiner Webseite halt einbinden.
Genau.
Und dann werden die von Google geladen und ich meine, es gibt noch keine wirkliche Entscheidung dazu. Aber man tendiert dazu zu sagen, das ist viel, also auch sehr einfach, die selbst zu hosten bei seiner Seite. Und deswegen das ist anzunehmen, dass man, also auch die Aufsichtsbehörden dahingehend sagen, also wenn er die von Google ladet, das dürft ihr nicht, sondern hostet die bei euch selber.
Ja, ich sehe das aber auch überhaupt nicht im Datenschutzrechtlichen, sondern einfach mal unter dem Selbstbestimmungs-, also dass ich diese Sachen, die ich verwende, bei mir habe und auch darüber die Herrschaft habe. Also wenn Google sich dann nämlich mal entscheidet, die Schriftart unter einem anderen Dateinamen abzuspeichern, fluppdiwupp ist meine Webseite nicht mehr in dem Design, wie ich sie haben möchte. Und das ist, glaube ich, auch, was viele einfach vergessen bei ihren Gestaltungen, dass sie mit dem Zugriff auf irgend so ein CDN, auf so ein Content Delivery Network, sich auch von diesem Network abhängig machen.
Genau.
Und hier bei diesen Schriften, da ist hier nicht um irgendwelchen ausgeführten Code oder ähnliches geht, sondern da geht es um eine Datei, die auf dem Server liegt. Und es ist ein leichtes, diese Datei zu kopieren, wenn es diese Lizenz erlaubt. Also da muss man eben sagen, wenn es die Lizenz erlaubt.
Das tut sie ja, also sag mal, also ich weiß nicht, ob die Lizenz erlaubt, weil es interessant ist, wenn ich bei Google auf die Lizenz klicke, bekomme ich ein 404 not found.
Was?
Also das ist...
Ach, wie interessant.
Also das Wort, ich habe jetzt einfach den offiziellen Link da geklickt. Genau.
Nee, aber finde ich ja cool, dass Google Engine X einsetzt.
Na gut, das ist vielleicht nicht die Google-Seite, sondern das ist nur der Link auf die Lizenz gewesen.
Ah, okay.
Genau. Und was wollte ich denn jetzt sagen? Achso, nee, auf jeden Fall, also nicht die, also die Lizenz, die wollte ich mir jetzt gerade nochmal mit angucken, da kann ich es nicht sagen, aber auf jeden Fall auf der Webseite in der FAQ steht drin, dass man die Datei auf seinen Webserver ablegen kann und von dort ausliefern kann oder dort machen kann, was man will.
Also ich kenne es auch so, dass man diese Google-Schriften per NPM sich ziehen kann, also dass die in dieser JavaScript-Sache mit verfügbar sind und sie sich eben gezielt auch holen kann. Also bei ist richtig so eingerichtet und daher bin ich mir auch ziemlich sicher, dass diese Schriften kopierbar sind, dass man selbst das Recht hat, diese Schrift zu verteilen. Darum geht es ja letztendlich. Es geht nicht unbedingt nur um das Kopieren, sondern man braucht auch das Recht, diese Schrift hinterher im Internet verbreiten zu können, also die seinen Seitenbesuchern anbieten zu können.
Also ich habe gerade schöne Seite tldrlegal.com besucht.
Aha.
Also TLDR steht für Too Long Didn't Read. Und die haben hier so eine Zusammenfassung. Und man kann also laut dieser Lizenz die Schrift für kommerzielle Zwecke nutzen. Man kann sie modifizieren, man kann sie verteilen. Was man nicht kann, ist die sublizenzieren, also sagen weiter lizenzieren, die Trademark benutzen, also die, wie ist das?
Die Handelsmarke. Die Warnnamen.
Genau, verwenden. Und man muss die Lizenz einbinden und man
muss sie umbenennen.
Muss sie umbenennen, genau.
Okay, das hätte ich jetzt selber nicht gewusst, dass man da einen anderen Namen wählen muss. Aber klar, wenn man im Prinzip den Markennamen nicht verwenden darf, dann braucht man da eben was anderes.
Genau, also das ist so die Kurzzusammenfassung von dem Ganzen. Auf jeden Fall, also ist schon interessant eigentlich, dieses Verzeichnis der Webfonts mal durchzugucken. Fonts.google.com, wie gesagt, lohnt sich da ein bisschen durchzustöbern und gibt es also wirklich für verschiedene Zwecke Schriften.
Genau. Und eben, also wer Webentwickler ist, kann ich echt nur sagen, Leute, geht nicht auf irgendwelche komischen CDNs oder sowas, liefert das einfach vom Server aus, aktiviert ein sinnvolles Caching und damit ist die Sache gegessen.
Genau. Und das betrifft aber eben nicht nur Schriften, also um nochmal ganz kurz so einen noch kleineren Schlenker zu machen, danach kommen wir wieder zurück zum Thema, sondern eben auch, also was man sieht, dann CSS-Dateien und JavaScript und ich weiß nicht, alles Mögliche wird irgendwo von fremden Quellen geladen, was natürlich bequem ist, weil da muss ich mich nicht drum kümmern. Sag ich hier, nimm die Datei, krieg ich immer die aktuelle, aber kaum fällt der Server auf der anderen Seite mal um, ist es halt vorbei.
Genau, aktualisieren die mal irgendwas bei sich an den Dateien, eben kommen dann irgendwelche Inkompatibilitäten rein. Also da, beobachtet hat man das schon im Internet, bis eben dahin, dass irgendwelche CDNs ausgefallen sind. Da müsste ich jetzt aber nochmal nachgucken.
Ja. Ich meine, im schlimmsten Falle,
jQuery war das, bei dem das SSL.
Richtig. Also im schlimmsten Fall ist es einfach so, dass auf der anderen Seite mal jemand das sich reinhackt in den Rechner.
Richtig.
Und da Schadcode drüber verbreitet. Genau. Und dann hat man quasi Tausende oder Millionen von Rechner in der Hand. Und dann wird es halt nochmal spaßig.
Genau.
Und so, da kann man gerade auch so ein aktuelles Beispiel mitbringen, dass also Microsoft hat für ihre Windows doch diese komischen Kacheln. Also wenn ihr Windows 10 habt, und ich weiß nicht mehr genau, ob ich es richtig zusammenbringe, aber sozusagen die Inhalte wurden zum Teil über Azure ausgeliefert. Und die haben aber den Domainnamen, glaube ich, weggeworfen.
Was?
Also die haben sozusagen irgendwie hat ja irgendjemand hat es jemand auf jeden Fall geschafft, diesen Domainnamen zu übernehmen. So, und die Kacheln wiederum, die haben dann versucht von, den Domainnamen nicht, aber sagen wir mal, kachel.microsoft.com zu laden. Und jemand anderes hat es einfach sozusagen übernommen und hat gesagt, hier, ach übrigens, mir gehört jetzt kachel.microsoft.com. Und hat dann, und hätte theoretisch seine Inhalte ausliefern können. Und hat aber nicht gemacht. Also die haben quasi nur die Domain registriert und haben gesagt, hier, Microsoft, guckt mal, Problem, nicht schön. Und Microsoft hat aber lange Zeit gar nicht reagiert und gesagt, pff, mir egal. Und die haben halt gesagt, naja, wir würden langsam ein Problem klären, weil der Traffic, der da entsteht, so unseren Raspberry Pi langsam ein bisschen ins Glühen bringt. Also gab es eine schöne Meldung bei Golem dazu, das können wir dann noch mit verlinken. Also das passiert dann eben auch solche Schludrigkeiten.
Genau, also das sind wirklich dieses Verweisen auf externe Dienstanbieter. Da sollte man wirklich drüber nachdenken, ob das notwendig ist, also ob man nicht eventuell die Ressourcen selbst hosten kann, bei sich mit ablegen kann und welche Konsequenzen das hat. Und nicht nur in dem Sinne diese datenschutzrechtlichen Fragen, weil man natürlich immer wieder seine Seitenbesucher dazu zwingt, auch einem Drittanbieter, das, was eben so kritisch daran ist, ist, dass man das einer zentralen Instanz diese Informationen liefert. Also diese Google-Schriften sind ja nicht nur auf der einen Seite eingebunden, sondern auf 50 anderen Seiten auch. Und so kann Google nämlich auch wunderschön den Weg durch das Web verfolgen. Dafür brauchen die keine Cookies und kein gar nichts, sondern da stecken die mal irgendwie 100.000 in eine Schriftart, knallen die in ihr CDN rein, alle Leute jubeln, binden die ein und schon hat Google im Prinzip die Verfolgung der Leute im Web. Und das ist einfach albern, wie man im Prinzip, also sowas unterstützen.
Richtig. Genau, und deswegen hosten wir das einfach selbst, lagert das bei seiner Seite und schon ist alles gut. Und man hat eine schöne Schriftart und kann typografisch wundervolle Seiten gestalten.
Genau, oder eben jetzt mit diesen Webfonts, also auch geht auch mit den Fonts dann auf dem Rechner, eben solche Spielchen wie diese Symbole machen, diese, was man ja ganz oft findet auf den Webseiten, dass die Symbole über eine Schrift gezogen werden, dass die Emoticons, und interessanterweise sind nämlich diese Emoticons jetzt ja farblich geworden. Im Firefox.
Emojis meinst du dann, oder?
Diese Emojis, ja. Genau, dieses Smiley oder das Frowny und was es so alles gibt, die haben ja Farbe bekommen und Farbe ist eigentlich in der Schrift was Komisches. Also normalerweise enthält eine Schrift keine Farbinformation, weil die Farbe wurde ja früher
aufgedruckt auf die Letter.
Genau. Und das hat nämlich auch so einige Systeme nochmal vor eine Herausforderung gestellt, diese Informationen sauber zu verarbeiten, damit denen ordentlich umzugehen.
Genau. Und das ist, also wenn wir dann wieder ein bisschen zurück an so Dokumente denken, es ist manchmal so, dass es so verschiedene Typografie-Experten sagen, man kann also Überschriften zum Beispiel durchaus Serifen lossetzen und den reinen Text aber immer in Serifen. Also da kommen wir wieder sozusagen zurück zu unserer Schriftdiskussion von vorhin. Mhm. Also da gibt es halt auch nochmal so eine Kombination, also auch sozusagen Kombination von verschiedenen Schriftarten untereinander ist halt auch so ein Thema, was diverse Leute beschäftigt, wo ich aber für mich sagen muss, ich bin dann raus. Also da was sozusagen gibt es also Leute, die sich da wirklich lange Abende drüber streiten können, welche Schriftart mit welcher zusammen gut kombiniert werden kann oder weniger gut kombiniert werden kann. Für mich als in dem Falle Anwender sage ich mir dann immer, okay, ich vertraue quasi im Rat und denke, okay, Schriftart A kann ich mit B kombinieren oder C mit D oder so. Und das mache ich dann für mich. Und wenn mir es gefällt, nutze ich das. Wenn es mir nicht gefällt, versuche ich andere Kombinationen zu nutzen, die jetzt auch so von Experten als empfohlen gelten. Und wenn ich dann irgendwas gefunden habe, was mir passt, dann bleibe ich dabei.
Mhm. Ja. Und das sind auch viele solche anderen Empfehlungen, die Leute geben, die sich einfach intensiver mit diesem Thema auseinandersetzen. Mhm. Es ist zum Beispiel, geht das dann auch weiter zur Gestaltung von Tabellen. Das, wie man, welche Linien man dort wählen sollte, wie man die anordnet. Oder zum Beispiel auch, dass je nach bisschen, es kommt mit ein bisschen auf den Inhalt der Tabelle drauf an, aber wenn man die Möglichkeit hat, zum Beispiel eine Tabelle auch eher lockerer zu gestalten, dass man Spaltentrennungen eher über einen Weißraum zum Beispiel macht und nicht diese senkrechten Linien einzieht, solche Dinge, wäre im Prinzip ein schönes Dokument gestaltet. Hm. Das finde ich auch immer, ist noch so eine Abwägungssache. Wenn ich einen Brief oder sowas schreibe und da mache ich mir auch nicht so wahnsinnig viele Gedanken darüber, da nehme ich auch meist die Standardmittel. Als ich aber damals noch gewisse besondere Dokumente mit entworfen habe, da habe ich mir dann auch schon mal noch ein bisschen drüber Gedanken gemacht.
Genau. Mhm. Ja, und jetzt hat man ja, also das Thema ist so ein bisschen zweigeteilt. Also ja. Und also das ein Thema, was wir schon angesprochen haben, ist das Thema Tech und LaTeX. Und ja, wie funktioniert denn das jetzt? Weißt du, also sag mal, wenn jetzt jemand aus seiner Word-Welt kommt, da ist es ja so, ich mache mein LibreOffice, OpenOffice, Word oder was auch immer an. Oder ich habe vor kurzem von einem Office-Programm gehört, das habe ich noch nie gehört. Das ist Smart Office oder sowas. Also irgendein. Mhm.
Also, ich dachte jetzt Office 365.
Nee, das ist ja. Und dann mache ich das an und schreibe meinen Text und sage dann hier Überschrift fett und im Text dies und jenes fett und dann entsteht irgendwann das Enddokument. Und wie welches Programm, heißt das Programm dann auch LaTeX, was ich dann öffnen muss oder wie funktioniert das denn?
Das ist sehr interessant, weil, also da kann man fast wieder sagen, da hat Tesh sich einfach an der Historie bedient und hat diese Trennung zwischen dem Schriftsetzer und dem Autor aufrechterhalten. Das ist, früher wurden Texte halt von unterschiedlichen Personen oder unterschiedliche Personen waren an dem Prozess beteiligt und der Autor ist derjenige, der den Inhalt liefert. Also der kümmert sich grundsätzlich nur darum, dass da die Buchstaben hinkommen.
Dass die in der korrekten Reihenfolge sind.
Ja, genau.
Sinn ergeben.
Ja, dass da die Botschaft drüber kommt. Ja. Und hinterher ist jemand drüber gegangen und hat sich um den Schriftsatz gekümmert, hat also diese Anordnung der Buchstaben vollzogen. Und genauso hat man das auch bei Tesh vom Ansatz her gemacht, dass man da zwei Schritte hat. Als erstes verfasst man den Text, gibt in diesem Text auch viele Hinweise mit an den Schriftsetzer. Ich würde gerne, also das ist mir wichtig, ein wichtiger Begriff, den bitte irgendwie hervorheben. Hier an der Stelle brauche ich mal einen Umbruch, weil das inhaltlich einfach notwendig ist. Das, und so sollte man einfach auch das Verfassen eines Tesh-Dokuments verstehen. Und da man an der Stelle, und das hast du ja vorhin auch schon gesagt, so irgendwie ein Programm schreibt, ist man bei Tesh frei. Also dadurch, dass diese zwei Schritte entkoppelt sind und Tesh sich praktisch nur um den zweiten Schritt kümmert, um diesen Schriftsatz, ist das, womit man den Text verfasst, womit man im Prinzip diese Anweisung niederschreibt, das ist einem freigestellt, welches Programm man da wählt. Genau. im meisten Fälle, also das beste Mittel der Wahl ist einfach an dieser Stelle Emacs.
Oder Vim. Ja, das war ein kleiner Insider-Gag.
Ja, und es gibt auch andere spezielle Programme, angefangen im Prinzip für Windows. Wer da einsteigt, Notepad++ kann man auch einfach schon verwenden. Genau, die haben auch ein Syntax-Highlighting dafür und bringen dann eine Unterstützung mit. Aber es gibt diesen TashMaker als ein anderes bekanntes Programm.
Technic Center?
Ja, genau, das Technic Center, ja.
Das ist auch so ein Windows-Programm. Also interessanterweise ist es ja so, dass ich übernächste Woche mache ich einen Latex-Kurs. Und da ist es auch so, dass sich so eingebürgert hat, dass wir Technic Center nehmen. Wobei ich irgendwie jetzt mal umsteigen muss, wenn ich mal Zeit habe, auf TashMaker, weil das doch an einigen Stellen komfortabler ist.
Also das habe ich auch gehört, dass sich das super entwickelt hat. Aber es gibt auch noch andere Kaufprogramme, Bezahlprogramme dafür, dass man auch sich diese, andere Software dafür nutzen kann. Also man ist da, also am Ende kann man auch mit Word-Tash schreiben. Das ist kein Problem. Das habe ich auch schon gemacht aus der Not heraus, dass ich einfach kurzerhand mir Word geöffnet habe und habe die Befehle eingegeben oder diese ganzen Anweisungen. Habe dann das Dokument als ein Textdokument gespeichert, sodass ich das dann an LaTeX verfüttern konnte. Aber möglich ist das, da ist man frei. Bis dahin, dass genau diese Freiheit auch noch Vorteile mitbringt. Da kann ich nämlich auch vor kurzem habe ich wieder dieses Highlight erleben dürfen, dass in einer Dissertation, also einer hinreichend großen Arbeit, wird irgendwann mal gesagt hat, diese Datei öffne ich nicht mehr.
Aber das dachte ich auch, also zumindest was ich immer höre, ist, dass diese Probleme längst überwunden wären. Aber
nein, also ich habe es jetzt Highlife wieder miterlebt.
Okay. Aber deswegen, es gibt ja diesen Spruch, das Word heißt eben Word, weil es mit Wörtern umgehen kann. Und wenn es mit Texten umgehen würde, wird es halt Text heißen.
Ja.
Ja, also insofern, das hätte ich jetzt nie erwartet, muss ich sagen. Also weil so die Werbung, die zu mir durchdringt, ist, dass Word mittlerweile mit beliebig großen Dokumenten umgehen kann, aber offensichtlich ist es immer noch so.
Also die praktische Erfahrung war halt vor kurzem, ich glaube im Februar war uns das passiert. Also mit Hilfe eines, mit einer Datensicherung vom Vortag, die sich öffnen ließ. Keine Ahnung. Da sage ich dann auch, ich möchte es nicht nachvollziehen, nicht suchen, warum, wieso. Die Freude darüber, dass es wieder funktioniert, ist groß. Aber einfach den Stand vom Vortag genommen, die Sachen nochmal nachgetragen und dann lief es auch über diesen Tag hinaus. Also das ist auch dann wieder dieses Absurde, wer weiß, was da intern wird, passiert ist, was Wirt da erkannt hat und umgestellt oder sowas.
Und aber da kann ich nur, also sozusagen an der Stelle nochmal mit verweisen auf eine Seite, die so eine Q&A-Seite, also Frage-Antwort-Seite, die sich spezifisch mit Tech-Fragen beschäftigt, die heißt tex.stackexchange.com, wo man eben da Fragen stellen kann, und ich werde das dann auch mal wieder mit verlinken. Da hat halt immer irgendjemand gefragt, was es für Editoren und Programme gibt, mit denen man LaTeX-Code schreiben kann. Und dann gibt es ja eine ellenlange Liste von verschiedenen Programmen, die dann halt verlinkt ist zu den jeweiligen Antworten. Also da kann man dann Vor- und Nachteile von jeder Lösung halten.
Oh, auf Platz 1. Was waren gerade auf Platz 1?
Na, das, was du gesagt hast. Emacs mit Augtisch. Aber es ist auch so, ich meine, ich habe das vorhin Wim so Spaß ins Salbe reingeworfen. Ich muss sagen, ich schreibe meinen LaTeX-Code auch mit Emacs. Also insofern, ich musste nur prinzipiell mir auch widersprechen. Aber nichtsdestotrotz, ich nutze halt genau auch Emacs mit Augtisch und schreibe da meinen LaTeX-Code. Beziehungsweise, ich muss ja sagen, kann ich ein kleines Geheimnis lüften? Weil eigentlich schreibe ich gar keinen LaTeX-Code. Sondern ich schreibe meine Texte eigentlich alle mit Org-Mode.
Ach.
Was auch so ein Modus von LaTeX mit ist. Und exportiere die dann einfach in LaTeX. und dann habe dann auch sozusagen innerhalb der Org-Mode-Datei so bestimmte Pakete, die ich jetzt beim Export mit einbinden lasse und bestimmte Optionen, die ich setze. Also weil ich für mich irgendwie festgestellt habe, dass der Org-Mode, mit dem komme ich besser zurecht als mit dem Augtisch von Dings. Und es ist auch so, dass das meiste an Dokumenten, was ich schreibe, ist Fließtext. Und deswegen ist das wirklich hier einfacher, auch damit umzugehen.
Das muss ich mittlerweile auch durch das ganze Chatten oder vieles anderes, also auch diese Webseiten sagen, für 90% der Arbeiten reicht eigentlich ein Markdown-ähnlicher Ansatz, wo du mal etwas hervorheben kannst, wo du deine Absätze trennen kannst und Blockquotes und solche Sachen hast.
Aber es fängt dann eigentlich schon an, wenn ich so Referenzen habe. Da ist es, also das mit einem Org-Mode, das habe ich noch nicht durchschaut, wie ich sozusagen innerhalb eines Textes sozusagen referenzieren kann. Also wenn ich jetzt sozusagen auf Überschrift 0815 verweise, das geht irgendwie, aber ich kriege es nicht so hin, dass es mir gefällt. Und das ist dann auch der Moment, wo ich dann immer wieder doch zu Latisch dann übergehe. Ja. Weil da geht's, also das Augtisch macht das vergleichsweise gut und automatisch, dass ich einfach sozusagen da eine Referenz setzen kann oder halt auch dann später die wieder abrufen kann und die entsprechend einfügen kann. Und die neueren Varianten sind eben auch so, dass man, also es gibt so verschiedene, sagen wir, Pakete, die Referenzen mit Referenzen arbeiten. Also es gibt sowas Latisch Internes, wo man einfach sagt Ref, Name, irgendwas. Und dann gibt es ein zweites Paket, das heißt Hyperref, was mit einer Anweisung arbeitet, die Autoref heißt zum Beispiel und noch verschiedene andere Sachen. Und da kann ich sozusagen bei dem Augtisch sagen, was von der Variante ich haben will. Und dann wird eben halbwegs gut geführt, mir dann die Referenz mit aufbereitet und so weiter. Also das ist von der Seite her dann, also wenn es um Referenzen geht und verschiedene andere Sachen, dann ist es wiederum schöner, mit dem Augtisch zu arbeiten.
Ja, also dann, wenn man in solche Feinheiten reinkommt, wenn man anfängt, Fußnoten zu setzen, wenn man anfängt, also das krasse Ding, dann eben mathematische Formeln zu schreiben, dann bist du unten bei Latisch am besten aufgehoben.
Das ist richtig.
Und auch wenn man dann anfängt und möchte irgendwas aneinander ausrichten, also was in so Richtung Tabellen sowas geht.
Ja, das Gute ist eigentlich, ich muss sagen, dass die Tabellen im Org-Mode, man kann einfach Tabellen schreiben. Also das ist halt wiederum cool, dass ich so eine Tabelle erstmal schön geschrieben kriege. Und das ist eben sozusagen, also ich muss sagen, so das Tabellenhandling in Latisch finde ich immer noch unschön.
Also ist sehr gewöhnungsbedürftig.
Ja, genau. Also es ist aus meiner Sicht schon eines der großen Schwachstellen, so was jetzt Latisch betrifft, so Tabellen einzubauen. Und ich meine, da gibt es jetzt verschiedene Lösungen, man sieht auch schon, wenn man guckt, was es an Paketen für Tabellenhandling gibt, wie groß, glaube ich, auch der Schmerz da ist. Also das gibt es also wirklich unglaublich viele. Bis dahin eigentlich, dass es eben so Pakete gibt, wo man einfach sagt, hier da drüben liegt eine CSV-Datei und die binde ich ein zum Beispiel. Oder es gibt Anbindungen an Excel, die dann sozusagen die Daten rüberziehen und nach Latisch umwandeln. Oder sagen wir, im wissenschaftlichen Bereich ist es wieder schön, man kann mit R sich Tabellen erstellen lassen und man kann sozusagen aus Latisch heraus R aufrufen und sagen, hier, gib mir die Ausgabe und die baue ich hier wieder ein in mein Dokument. Also das ist dann wiederum auch schön.
Und das fand ich jetzt auch gerade einen sehr schönen Vorteil eben von diesem Trennungsprinzip, dass ich im Quelltext, also in dem Anweisungstext für den Setzer reinschreibe, mach mal nebenbei noch dies und jenes Programm auf oder das Ergebnis von dort binde mit ein, was ich im Word. Also das geht auch.
Es gibt doch diese OLE-Objekte.
Ja, an sowas dachte ich jetzt auch und Makros und das ist bei Tesh am Ende liegt einem das näher. Sind auch mehr Möglichkeiten dafür gegeben, um dann am Ende nämlich zum Beispiel ein konsistentes Dokument zu erreichen. Das ist ja oftmals das Problem, dass man Beispiele hat oder sowas, ich sag mal im Extremfall eine Grafik oder sowas und da stehen andere Werte drin, als man sie im Text verwendet, weil man irgendwann mal das Dokument verändert hat, bearbeitet hat und da man aber im Tesh unter Umständen alles schön zusammenführen kann, also übersichtlich an einer Stelle, hat man dann auch diese ganzen Sachen im Überblick und kann sie dann auch entsprechend aufeinander abstimmen.
Genau, also insbesondere auch bei Grafiken ist es eben dann aus meiner Sicht schön, dass, also wenn man das will, das ist dann natürlich auch wieder ein bisschen mit Anstrengung verbunden, kann man halt mit Tesh auch zeichnen. Es gibt also verschiedene Möglichkeiten, Und das Gute ist aber, dass sozusagen, wenn man so, also meinetwegen Diagramm zeichnet und beschriftet das, wird eben diese Schriftart genommen, die ich halt auch für mein gesamtes Dokument mitverwende. Und das ist auch so eine Sache, die mir auch häufig auffällt bei anderen Sachen, dass dann irgendwelche anderen Schriftarten genommen werden und das sieht dann zum Teil halt wirklich auch gruselig aus. Und hier habe ich zumindest die Möglichkeit, ein konsistentes, einheitliches Dokument auch zu verfassen.
Hm. Das ist das, was ich dann am Ende bei größeren Werken, also seien es nun jetzt mal eine Masterarbeit oder auch selbst angefangen von einer Hausarbeit. Eigentlich ja. Könnte die nämlich auch schon in solchen Punkten in sich stimmig und ordentlich gemacht sein, dass man an der Stelle innerhalb von Tabellen oder eben von Grafiken auch dieselbe Schrift wiederfindet, wie man sie im Text hat.
Richtig. Genau. Also ich habe das vor kurzem erst wieder gemacht und fand es ganz begeisternd. Also das waren letztlich nur so Venn-Diagramme, die ich da gezeichnet habe, um so ein paar Sachen zu visualisieren. Aber das ist halt quasi eigentlich schön, dass man sagt, mal hier einen Kreis hin mit der Größe, da einen Kreis mit der Größe, da einen Kreis mit der Größe und der ist blau, der ist grün, der ist gelb. Mhm. Und Beschriftung ist hier so, da so und da so. Und das soll ein bisschen versetzt sein. Mhm. Und dann geht's los.
Ja.
Also das ist das, was du auch sagst, dass die Anweisung an den Schriftsetzer quasi nur, wie er das quasi zu gestalten hat. Und der Schriftsetzer macht das quasi genauso, wie ich es ihm sage.
Mhm.
Was aber das Problem ist, der macht es genauso, wie ich es ihm sage. Also das ist halt auch
ja.
Vor- und Nachteil.
Ja, natürlich. Du bekommst dann im Prinzip das, wonach du gefragt hast.
Richtig.
Und das ist eben so, auch wie du es jetzt gerade beschrieben hast, dieses Machekreis dorthin ist ja praktisch so und darauf muss man sich einlassen. Also wer jetzt mit Tesh irgendwie einsteigt, wer das als mal ausprobieren will, der sollte am besten im Prinzip nochmal kurz zu Null zurückkehren und vergessen, wie er bisher mit Word oder sowas gearbeitet hat. Weil dort ist es ja meist, dass man gleich beim Schreiben des Textes auch noch mit die Formatierung korrigiert und sich um dieses und jenes kümmert. Das ist eben bei der Arbeitsweise, wie sie vom Tisch her angedacht ist, nicht so. Praktisch ist das ja auch eben genau bei HTML nicht so. HTML ist an sich ja auch selbst nur eine reine Auszeichnungssprache, bei der ich hinschreibe, das ist ein Paragraph, hier bitte fett.
Also da würde ich aber sagen, da kommt es auf die HTML-Version an, die du benutzt.
Echt?
Ja.
Okay,
also sozusagen, wenn du so,
dann sag's mal.
So, wenn du so an HTML 3.2 und eher denkst, da war das der ist noch nicht so haarscharf getrennt. Also da hast du noch im Text hier dieses Bold und Italic zum Beispiel als Formatierungsanweisung mitgehabt. Und
genau.
Also da war das noch.
Aber du hattest auch da schon Strong und.
Genau, Strong und EMPH oder
ich glaub, EM. Nee, EM, genau, Emphasize, also Emph ist genau. Es ja im Tesh, ja. Genau, EM. Hm.
Aber trotzdem war es so, dass du, also sozusagen, dass das ist HTML 3, 3.2 und eher noch viel mehr sozusagen, ich sag mal, ein Word dran war mit hier, ich mach das fett und hier mache ich mal ein bisschen größer und so weiter.
Genau.
Und erst sozusagen die 4er-Version von HTML und jetzt auch natürlich die 5er, da gibt es eben wirklich eine striktere Trennung zwischen Text und dem Layout.
Genau, das ist nämlich dann auch der Vorteil beim Tesh, was man einfach geschaffen hat, dass ich als Autor praktisch mich mit meinem Inhalt befassen kann, muss da eben gewisse Anweisungen drin geben. Die fangen halt alle mit Backslash, geschwungene Klammern und sowas an. Aber eben man sollte es verstehen als eine Anweisung, die man dem Schriftsetzer mitgibt. Und daneben kann es zum Beispiel so ein Dokumententwerfer oder sowas geben. Also nicht der praktische Schriftsetzer, sondern einer, der sich vorher Gedanken macht, was für Anweisungen kann es geben, wie sollte eben grundsätzlich das Ganze aussehen, diese Anordnung, eben diese Formatierung vorgibt. Und dann treffen innerhalb vom Tesh genau dieser Dokumententwerfer, also dieser Designer zusammen, der Autor treffen zusammen und Tesh macht genau das, was beide vorher befohlen haben.
Ja.
Und ähnlich ist es ja bei HTML auch jetzt, hat sich dahin entwickelt. CSS wurde ordentlich abgespalten. Es ist also die Form, diese Beschreibung der Formatierung ist rausgekommen. Mit CSS schreibt man eine eigenständige Datei, die auch ausgewechselt werden kann. Und im HTML schreibt man den Inhalt nieder.
Genau. Und bei CSS geht es ja sogar noch ein Stück weiter, dass ich da sagen kann, also der Text wird so formatiert, wenn er am Bildschirm angezeigt wird, und anders formatiert, wenn er ausgedruckt wird zum Beispiel. Also oder auch nochmal differiert nach Ausgabe, verschiedenen Ausgabegeräten. Mhm. Und das ist halt hier, also der Text ist immer der gleiche, aber sozusagen je nachdem, wie ich den Text gerade ausgebe, sieht er eben dann auch entsprechend anders aus und vielleicht eben angepasst für das jeweilige Ausgabegerät.
Genau, dass man die Ränder anpasst. Zum Beispiel ist es auf dem Monitor, sollte links und rechts der gleiche Randbreite sein, wohingegen man bei einem Buch sollte der innere Rand nur halb so breit sein wie der äußere Rand. Denn wenn man zwei Buchseiten nebeneinander liegen hat, sollte in der Mitte nicht irgendwie extrem viel Platz sein.
Genau. Und das sind eben dann wieder die Weisheiten, die man aus der Typografie kennt, wo eben einfach Leute sich über Jahrhunderte Gedanken gemacht haben, wie sowas sein muss.
Ja, viele solche Sachen. Genau. Genau, aber im Prinzip diese Unterscheidung, das konnte Tesch ja auch schon immer, da Tesch, wie du ja vorhin gesagt hast, eine Programmiersprache ist, da kannst du alles drin umsetzen. Und es gab schon früher solche Umschaltungen wie, es ist eine Ausgabe für PDF und es ist eine dieses und jenes. Das sind nämlich dann am Ende auch diese Mega-Stärken, die du ausspielen kannst. Wenn du intensiv mit was arbeitest, dann kannst du auch viele solche Feinheiten einbauen, Erleichterungen einbauen, wo du, ich sag mal, im Beginn eine Variable setzt, sagst, das und das gilt. Ich mache eben jetzt eine PDF-Ausgabe und dementsprechend kommt dann schaltet sich vieles im Dokument um, was dann speziell für diese Ausgabe ist.
Genau. Also es geht ja auch schon lange, dass man mit LaTeX und auch Tesch vermutlich, also Tesch sowieso, aber ich rede eher von LaTeX, einfach auch sozusagen eine HTML-Datei ausgeben kann. Das war am Anfang, als ich damit angefangen habe, noch recht gut. Da ging es quasi sozusagen schwarzer Text auf weißem Grund, so im Wesentlichen. Und heutzutage kannst du da eben auch verschiedene so CSS-Dateien mit dir erzeugen lassen und das Styling anpassen und so weiter und so fort. Also das ist halt einfach schöner. Oder du kannst sogar dir eine Word-Datei beziehungsweise eine OpenOffice-Datei ausgeben lassen.
Oh, das.
Also das gibt also verschiedene Spielarten, die man da machen kann. Auch verschiedene andere Dokumentarten kann man da ausgeben. Aber ich sag mal, mein Standardweg ist eigentlich immer PDF. Ich mache PDF draus und fertig.
Aber das ist eben auch so ein bisschen der Nachteil, denn die Welt hat sich ja weitergedreht. Es gibt schon diese elektronischen Bücher, diese E-Books. Und da ist Tesch noch nicht ganz so tolle bei, was ich halt jetzt gelesen habe. Da kann ich selber habe es noch nicht gebraucht oder noch nicht nutzen müssen. Aber um aus Tesch heraus diese E-Book-Formate zu erstellen, liefert wohl nicht unbedingt so diese tollen oder die vollumfänglichen Ergebnisse, die man eben auch in einem E-Book als Möglichkeiten hat.
Genau, das kann sein. Und was bei mir es noch aufgefallen ist, ist bei auch interessanterweise bei der Erzeugung von PDF. Also da stößt nämlich Tesch oder LaTeX auch an seine Grenzen, weil ich hatte irgendwann eine Anforderung, dass ein PDF-Dokument, also bei, ich sag mal, für den Laien ist ein PDF immer ein PDF. Das ist irgendwie Datei.pdf. Ja. Aber sozusagen intern gibt es Versionen. Also es gibt 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 und so weiter. 1.5, ich glaube 1.6 ist der aktuelle. Und daneben gibt es aber sozusagen nochmal Spezialversionen von PDF. Und in dem Falle war die Anforderung, dass es es gibt für das Archivieren von Dokumenten so eine PDF 1x-Version, heißt sie, glaube ich. Oder nur X. Und da habe ich festgestellt, das ist mit LaTeX gar nicht so trivial, so ein archivierbares PDF zu erzeugen, also das Format da zu erstellen. Also das hat einiges an Arbeit gekostet, das zu machen. Und das hätte ich initial nicht erwartet, weil sozusagen ich dachte, das geht quasi so, ich sage einfach, mach mal hier das Archivformat, fertig. Und so war es aber nicht. Es war wirklich viel Arbeit. Und da ist es wohl so, dass also LibreOffice in dem Falle das sehr viel einfacher kann. Also da kannst du wirklich sozusagen im Menü sagen, ich möchte PDF und zwar so ein archivierbares PDF und dann wird das quasi exportiert in das Format.
Ich glaube, die tun sich auch schwer mit barrierefreien. Es gibt da auch so eine Variante der PDFs, die in Richtung Barrierefreiheit geht, wo dann entsprechende Informationen, was weiß ich, für so einen Screenreader mitgeliefert werden. Und da tut sich Tesch wohl auch schwer. Genau. Ich selbst bekomme es aber im Prinzip nur am Rande mit, denn hier kann ich noch, wird auch nochmal mit Dante erwähnen, denn es gibt in Deutschland schon viele Jahre.
Die Deutsche Anwendervereinigung TESCH e.V.
Ja,
oder
genau.
Kurz Dante.
Dante. ich glaube, seit den 80er Jahren sind die, gibt es den Verein, kann der sein. Sich einfach um die Unterstützung, Verbreitung von TESCH kümmert im deutschsprachigen Raum. Und oder auch darüber hinaus. Also die fördern auch zum Beispiel Projekte, die außerhalb des deutschsprachigen Raums liegen. Und da kann man Mitglied werden, bekommt dann regelmäßig eine technische Komödie zugesandt. Also die Mitgliederzeitschrift, in der diverse Fragen, Themen rund um TESCH diskutiert werden.
Also feiern die es oder das ist ja
ich glaube,
fast, also knapp verpasst, ach, das 30-jährige, nee, mehr, doch nee, doch 30.
Ja.
30-jährige Jubiläum. Also am 14. April 1989 wurde der Verein Dante gegründet. Also an der Stelle nochmal nachträglich herzlichen Glückwunsch zum 30. Geburtstag. Ja, also das ist. Genau, so ein deutscher Verein, der wirklich also sehr viel Arbeit auch rings um TESCH mitmacht.
Hm, ja, bis dahin, dass die auch einen großen Surfer betreiben, diesen CETAN-Surfer, auf dem ganz viele dieser TESCH-Pakete liegen.
Genau, also darüber hat man noch gar nicht gesprochen, dass man nämlich sozusagen das, also sagen wir so ein TESCH, beziehungsweise eigentlich, also ich spreche immer von LaTeX, ja TESCH, also ein LaTeX-Dokument besteht eben eigentlich aus zwei Teilen. Also zum einen dem Text, wo da drin steht, welche Anweisung, also wo eine Überschrift ist und welcher Text wie formatiert werden muss und wo vielleicht man im Umbruch hin muss und so weiter.
Genau, das, und was der Autor
das,
verfasst.
Genau, was der Autor verfasst. Und dann ist sozusagen, gibt es noch sozusagen einen Kopfteil, wo man eben bestimmte Pakete, in der LaTeX-Sprache lädt und da macht man eben sowas wie Schriftarten mit rein oder dass man sagt, okay, ich schreibe hier ein deutsches Dokument und da sollen bitte also deutsche Umbrüche mit rein und deutsche Bezeichnungen und Silben, ja genau, und so weiter, also sowas mit rein oder da kann man also
Tabellenvarianten kann man da laden.
Also auch wenn man jetzt sozusagen ein bisschen was Abseitiges machen will, also wenn man jetzt, ich sag mal hier, was fällt mir ein, Schach zum Beispiel, Schachdiagramme setzen will, dann gibt es sozusagen da Pakete für Schachdiagramme. Oder wenn man biologische Formeln oder chemische Formeln setzen will, da gibt es dann spezielle Pakete, die das machen. Oder ich habe das mal arabische Dokumente verfasst und da gibt es halt Arab-Tesch heißt das, das lade ich als Paket und dann schreibe ich quasi meinen Text mit so kurz arabischen Buchstaben hin und dann macht er quasi einen arabischen Text draus, der auch wirklich genau ordentlich formatiert ist. Und Lilypond gibt es, da kann ich Noten setzen. Also gibt es also ganz, ganz viele verschiedene Pakete. Oder Beamer ist vielleicht eins, was man noch erwähnen müsste.
Das stimmt.
Damit mache ich halt meine Folien. Also wenn ich irgendwie eine Präsentation mache, mache ich die halt mit der Beamer-Klasse. Und das gibt mir dann sozusagen die Möglichkeit, einfach Folien zu bauen.
Genau. Und an der Stelle machst du dir halt keine Gedanken, wie ordne ich da was an und alles, sondern greifst auf das zurück, was andere schon gemacht haben.
Genau.
Was im Prinzip dieser Beamer-Designer, wie er die Vorlagen entworfen hat. Und genau solche Sachen kann man halt einbinden und irgendwo müssen die ja herkommen, sprich im Prinzip dafür aus diesem CETAN.
Genau.
Ja.
Lädt man die runter. Und vielleicht, was man noch mit erwähnen soll, wenn man so an Texte denkt, wenn man so an längere wissenschaftliche Texte denkt, da gehört immer auch ein Quellenverzeichnis, ein Literaturverzeichnis mit dazu.
Und auch angefangen beim Inhaltsverzeichnis, was
ja, genau.
Auch wird zum Teil, also da
Nee, aber das Quellenverzeichnis, das muss ich sagen, das fand ich eben auch schön, dass also meine sozusagen Standardarbeitsweise ist, dass ich sozusagen meine gelesenen Bücher und Artikel und so weiter quasi in so eine Datei reinwerfe und sage hier, das habe ich jetzt alles gelesen. Und dann ist es aber so, wenn ich den Text dann schreibe, dann zitiere ich aus einigen. Und aber vielleicht nicht aus allen. Manchmal lese ich vielleicht, ich sag mal, 100 Quellen und nur aus 50 zitiere ich dann. Und das ist in dem Falle auch schön, dass das LaTeX, in dem Falle gibt es dann so Erweiterungen, wie die heißen BibLaTeX und BibTeX und so weiter, die kombinieren das dann und machen in mein Literaturverzeichnis quasi nur die Zitate mit rein, die auch wirklich effektiv im Text stehen. Und hier ist es jetzt auch so, dass, also wenn ihr euch mal mit so Zitierweisen beschäftigt, werdet ihr dann merken, dass das also auch eine, schon das alleine eine Welt für sich ist. Also da gibt es verschiedene Organisationen, die verschiedene Zitierstile haben. Also einmal muss der Name des Autors in einer gewissen Schrift gesetzt sein oder kursiv oder fett und dann am Ende muss ein Doppelpunkt oder ein Punkt oder ein Komma hin und der Titel des Buches muss in einer bestimmten Form gesetzt werden und so weiter und so weiter und so weiter. Und das Gute ist hier wieder, wenn man weiß, sozusagen nach welchem Zitierstil man sich richtet, dann gibt es den in der Regel sozusagen schon vorgefertigt und ich sage einfach zu Latisch, bitte, liebes Latisch, nutze mir meinetwegen diesen Zitierstil, also den American Psychologists Association fällt mir da ein, APA, das ist so ein Ding und da gibt es eben, da kannst du diesen APA-Zitierstil eben auswählen oder Jura, BIP, diesen also juristische Texte, also und das gibt es vieles vorgefertigt, wenn ich weiß sozusagen nach welchem Stil ich mich richte, sage ich, den will ich gerne haben und dann macht es das einfach, denn ich muss mich um nichts mehr kümmern.
Und im Idealfall will der Prof irgendwie für die Abgabe der Arbeit den Zitierstil haben. Ich stelle das ein und hinterher bei dem Verlag, wo ich das Buch veröffentliche, was anderes. Ich ändere diese eine Zeile und fertig ist die ganze Geschichte. Und ich sitze nicht wieder irgendwie 2 Tage da und muss da durchkriechen und das Ganze umbauen.
Ja. Genau.
Und in diesem Zusammenhang eben mit Verzeichnissen spielt Tesch natürlich auch mit Hilfsprogrammen. Geht das Ganze auch mit Hilfsprogrammen einher und eben für dieses BibTeX, also für diese bibliografischen Verzeichnisse, gibt es eben BibTeX bzw. Biber. Ich selbst habe Biber noch nicht verwendet, aber habe eben davon mitgehört. Und ähnlich ist es auch zum Beispiel für Abkürzungsverzeichnisse, dass man die auch sehr schön sich aus dem Tesch-Dokument heraus generieren lassen kann. Also jeweils dann im Dokument setzt man die Anweisung, das hier bitte aufnehmen in das Inhaltsverzeichnis oder in das Stichwortverzeichnis und am Ende läuft dann Make-Index oder irgendein Xindi drüber und erstellt genau diesen Index nach Gruppierung und sonstigen, was man da alles machen kann.
Und ich fand das auch schön, also ich habe das also sowohl als Autorenverzeichnis mal verwendet, als auch für Index-Sachen. Und also bei dem Autorenverzeichnis, da war es eben auch so, dass, also Autorenverzeichnis und das andere, was war es noch?
Ein Quellenverzeichnis?
Das Abkürzungsverzeichnis, das meine ich. Und da ist es ja so, dass ich also letztlich irgendwann das mal diese Abkürzung definiert haben will. Also, keine Ahnung, Datenkanal ist abgekürzt DK zum Beispiel. Und man macht sich quasi diese Liste der Abkürzungen. Und dann kann ich sagen, in einem Text, ich arbeite dann auch nur noch mit Abkürzungen, wo im Text das Wort Datenkanal auftauchen soll, schreibe ich halt nur DK hin. Und das überall. Und dann das Latisch, wenn es über den Text drüber läuft, guckt, wo taucht das zum ersten Mal auf und an der Stelle wird es einmal ausgeschrieben und dann Klammer auf, DK, Klammer zu. Und das ist halt auch cool, also das hat mir auch wieder vereinfacht, weil ich manchmal auch Kapitel umgruppiert habe, Sätze umgruppiert habe und dann hätte ich dann jedes Mal darauf achten müssen, wo erwähne ich das jetzt zum ersten Mal und wo muss ich das sozusagen einmal ausschreiben. Und hier, dadurch, dass ich das so ordentlich verwendet habe, war das völlig easy und musste ich mich nicht mehr darum kümmern. Und das ist einfach auch so Arbeitserleichterung.
Das für auch anderes Beispiel für Hausarbeiten, wer mit Fußnoten arbeitet in den geisteswissenschaftlichen Bereich, da werden oftmals halt nicht, wenn man hintereinander mit dem gleichen das gleiche Werk zitiert, wird da eben nicht nochmal das Werk aufgeführt, sondern es wird eben da oder noch andere lustige Abkürzungen gibt es da. Und darum kümmert sich dann auch Tesch selbst. Also Tesch guckt im Prinzip, was waren die vorherigen Referenzen oder eben Fußnoten und ersetzt das automatisch gegen eben da und solche Kürzel, womit ich bei einer Umsortierung, und da spielt nämlich dann diese Arbeitsweise, was wir vorhin beschrieben hatten, wieder völlig seine Stärken aus, dass ich dann frei bin, kann da wesentlich leichter, lockerer einen Text bearbeiten, verändern und muss mich um dieses ganze Drumherum, dieses organisatorische Kram, nicht so intensiv kümmern wie mit anderen Programmen.
Genau. Und was, also das mit dem Autorenverzeichnis, das war halt ähnlich, fällt mir dann ein, weil das habe ich auch so im Hinterkopf gespeichert, dass, also da gab es halt auch die Regel, dass der Autor muss auch beim ersten Erscheinen mal mit vollen Namen genannt werden und ansonsten schreibst du halt nur noch einen Familiennamen hin.
Ja.
Und das ist halt auch so das eine Sache, wo Latisch hier seine Stärken entsprechend ausspielt. Ja. Und in dem Fall, also wir hatten ja vorhin schon dieses BIP-Tesh angesprochen und diese Neuerung dazu heißt BIP-Latisch, wo man sozusagen auch, also letztlich gibt man dem Literaturverzeichnis an, ich möchte ein Buch zitieren und der oder die Autoren sind die Namen, Titel ist der und Verlag ist der, gedruckt in dem Jahr so und so viel, Endauflage und so weiter und so weiter. Und mit diesem neueren Programm kann ich sozusagen auf diese Felder zugreifen und kann sozusagen im Text sozusagen den Autor wieder zitieren oder den Titel nochmal im Text zitieren. Und das, muss sagen, fand ich auch schöner, dass man da nicht nur schreibt irgendwie SCP 87 und dann siehe irgendwo, sondern du kannst eben schreiben, keine Ahnung, super coole Programmiersprache, ja. 87 oder so.
Ja.
Also, und das ist halt, das fand ich auch nochmal so, also eine wesentliche Verbesserung zu diesem alten System, dass ich eben wirklich sozusagen gewisse Felder aus der Literaturangabe mir nehmen
aus
kann.
Aus der Datenbank raus.
Genau, und damit arbeiten kann.
Mhm. Genau, und in diesem ganzen Zusammenspiel, was natürlich aufwendig ist, also das, diese ganzen Hilfsprogramme aufrufen, gibt es dann aber auch wiederum Erleichterungen dafür. Eins, was ich schon lange genutzt habe oder eben auch noch nutze, ist Rubber, also wie Gummi.
Mhm.
Und was sich einfach darum kümmert, häufig genug Tesh aufzurufen, die entsprechenden Subbefehle aufzurufen. Und vor kurzem habe ich davon gelesen, dass es wohl auch ein Use-Latisch CMake gibt. Mhm.
Also hier muss man vielleicht nochmal erklärenderweise dazu sagen, dass sozusagen das was Jörg sagte, dass am Anfang stehen da diese ganzen Anweisungen drin und Latisch versucht daraus ein PDF zu machen. Und das geht eben nicht sozusagen nie einmal, sondern grundsätzlich läuft Latisch sozusagen, also das Programm Latisch über das Dokument drüber und sammelt erstmal Informationen ein. Und sozusagen der erste Lauf sucht dann erstmal meinetwegen an, wo stehen meinetwegen Überschriften sowas, also und wo sind irgendwelche anderen Referenzen und die werden in eine extra Datei geschrieben und dann im zweiten Versuch werden dann diese Informationen, die das Latisch im ersten Lauf gesammelt hat, wiederum in das PDF-Dokument reingeschrieben. Da wird halt ein Inhaltsverzeichnis draus generiert und gesagt, okay, Überschrift 1 ist auf Seite 1 und Überschrift 2 auf Seite 12 und was weiß ich nicht alles. Und das dadurch braucht hier sozusagen beim normalen Dokument schon Latisch erstmal zwei Durchläufe, um ein ordentliches Dokument mit Inhaltsverzeichnis zu erzeugen. Und wenn man dann eben so eine Bibliografie noch mit hat, dann muss eben das, was schon gesagt wurde, entweder Biber oder BibTeX oder sowas aufgerufen werden. Da werden wieder Informationen gesammelt, in eine Datei geschrieben, dann muss Latisch wieder aufgerufen werden, dann werden die Informationen wieder in die Datei reingeschrieben. Das heißt, hier muss man also schon, also Latisch dreimal aufrufen, man muss das Biber nochmal aufrufen und dann kann es wirklich sein, dass man...
Make Index.
Genau, also dass man verschiedene Programme und auch Latisch selbst einige Male aufrufen muss, ehe man das sozusagen das Endergebnis hat. Und das ist eben das, was Jörg sagte. Das Programm Rubber kümmert sich quasi darum, also dem sage ich Rubber mit der Latisch-Datei und dann läuft es los und ruft eben Latisch auf, ruft Biber auf und Xindi und alles Mögliche, was es noch aufzurufen gibt. Und irgendwann nach einigen Aufrufen ist er dann fertig und sagt, hier bitte, hier ist das Ergebnis. Und da liegt dann eine PDF-Datei da und die kann ich mir dann angucken.
Das, wo man Tesh, so das Alter anmerkt, auch innerhalb wie Tesh oder wie Latisch die Anweisung macht, wie man das schreibt, das finde ich so zum Teil hat da eben Markdown schon schönere Ansätze jetzt. Und auch der Art und Weise der Programmierung ist behäbig. Und an der Stelle würde ich halt sagen, wäre es auch eben mit diesem Mehrfachaufrufen, Robert zeigt ja gerade, dass man das erkennen kann. Also sprich, könnte das eigentlich auch diese Intelligenz dieses Mehrfachlaufs schon im Latisch selber mit drin stecken und entsprechend häufig das Ganze. Der Hintergedanke ist vielleicht nochmal, um das zu verdeutlichen, ist einfach mit der, Latisch ist so ein Einmaldurchlauf gedacht. Wenn man aber Referenzen hat, also auf Seite 1 spricht man davon, was auf Seite 7 passiert, was weiß ich, eben im Kapitel über finden Sie dann weitere Informationen. Solche Vorwärtsverweise gibt es ja oftmals. Aber auf welcher Seite ganz konkret dieses Kapitel landet, wird erst feststehen, wenn das Kapitel gesetzt wird. Und daher fehlt am Anfang die Information. Man macht da so einen kleinen Platzhalter rein, in der Regel so zwei Fragezeichen. Und wir Tash läuft im Prinzip nur von oben nach unten das Dokument durch. Das ist so vom Gedanken der Arbeitsweise her. Es geht von oben nach unten einmal durch und schreibt solche Informationen über diese Seitenzahlen raus in der Datei, die am Anfang eingelesen wird. Und daher kommt dieses Mehrfachaufrufen von Tash zustande, dass man einfach Tash ja, 3, 4, 5 Mal aufruft, um am Ende in das Ergebnis zu produzieren, weil diese Rückkopplung notwendig ist.
Genau, und was mir da noch einfällt zu erwähnen, ist so eine Seite, ich hoffe, das ist jetzt die richtige, die heißt meines Wissens Overleaf, also over wie über, L-E-A-F dann. Und das ist so, so eine Art Pad, wo ich so kollaborativ, wie man so schön sagt, Latex-Dokumente schreiben kann. Das heißt, also ich kann mich hier anmelden, habe quasi in meinem Browser einen Latex-Editor und schreibe dann sozusagen das Latex rein. Und rechts daneben kriege ich quasi immer wieder das aktuelle Ergebnis zu sehen, wie mein aktuelles Latex-Dokument gerade aussieht. Und ich meine, ich habe das noch nie wirklich sinnvoll benutzt. Und da kann ich auch nicht sagen, wie es jetzt mit komplexeren Dokumenten funktioniert, aber so meine Versuche, die ich mal so gestartet habe, die haben eigentlich alle relativ gut funktioniert und da kann man also auch hier relativ einfach vielleicht Latex-Dokumente auch online schreiben und muss jetzt gar nicht so viel da durchkompilieren, sondern im besten Fall sagt man dann irgendwann einfach hier, lad mir das PDF runter und es ist fertig.
Ja, und dann ist fertig. Weißt du, ob das frei ist?
Es gab zwei verschiedene Seiten. Eine war frei und eine war mit Login und Geld bezahlen. Und ich glaube, so wie es aussieht, habe ich gerade die Login-Geldbezahl-Seite. Die andere habe ich einen Link jetzt im Kopf.
Genau, aber könnte man ja gucken.
Ich glaube, Share-Latex ist die andere.
Klingt ja insofern wie eben dieses Kodi-MD beziehungsweise Hack-MD, wo man auch sich die freie, also die eigene Variante installieren kann. Und ShareLatex.
Ach nee,
okay, irgendwas haben die da gemerged oder so. Das ist die Projekte zusammengeführt. Ja, aber es ist, also um das Ganze nochmal irgendwie so nochmal zu betonen, bei Tash nicht abschrecken lassen. Wer im Prinzip sich da hineinbegibt, sollte sich ein bisschen Zeit auch gönnen und nicht abschrecken lassen von den, von dieser anderen Welt, sondern eigentlich eher offen sein. Und unter Umständen auch mal den Blick zurückgehen und nicht daran denken, wie man dieses Entwickeln, Schreiben von Texten, also dieses Desktop-Publishing erlebt hat, sondern vielmehr diese Frage, wie man in, wie das rein praktisch abgelaufen ist, also wie eventuell ein Buch vor 50 Jahren entstanden ist. Und da erkennt man viele von diesen Arbeitsweisen wieder und viele von diesen Arbeitsweisen haben sich halt auch damals schon als hilfreich erwiesen. Eben auch das nochmal vielleicht, dieses Trennung, dass ich zuerst in Ruhe den Text schreibe, um dann im Nachgang die das Ganze zu setzen, entkoppelt mich natürlich auch. Ich muss mir am Anfang nicht irgendwie den Gedanken darüber machen, wo mache ich hier den Zeilenumbruch oder ähnliches.
Ja, und das ist auch so eine Sache, die ich auch immer wieder beobachte, dass dann Leute an ihrem Text sitzen und eigentlich Text schreiben müssten, aber dann anfangen zu überlegen, naja, mache ich das fett und das in einer anderen Schriftart oder da werden irgendwelche Formatierungen eingebaut und dann fummelt man irgendwie 3 Stunden an dem Text rum, dass man irgendwie das halbwegs richtig hat, schreibt weiter, um dann festzustellen, dass man es eh alles nochmal überarbeiten muss, so ungefähr. Also das ist halt, also ich muss sagen, also es ist für mich auch wirklich einfach. Ich kann einfach wirklich, ich schreibe meinen Text runter und dann lasse ich es meistens durch Latex durchlaufen und dann überlege ich, gefällt mir es nicht und dann fange ich nochmal an, ein bisschen nachzujustieren und da neue Schriftart einzubinden oder hier und da Sachen zu ändern und so weiter. Und das ist halt wirklich sinnvoll, das auch zu entkoppeln.
Ja, genau, das von der Arbeitsweise her. Genau, nur so kurz die Frage, wie passt dir es gerade? Wollen wir eventuell weitermachen?
Nee, also ich kann nicht weitermachen, ich habe eine halbe Stunde meinen nächsten Termin.
Ach, wie schade. Na, dann werden wir jetzt auch mit dem offiziellen Sendungsende hier an der Stelle erstmal einen Schnitt machen. Ich zu sagen wäre noch viel. Genau. Vielleicht gibt es dann noch eine Tesch-Sendung 2 oder allgemein auch dieses Thema Schriftsatz. Also ich finde auch grundsätzlich, wenn man sich unabhängig von der Technik, von dem Digitalen, mal mit dem Schriftsatz beschäftigt, ist auch interessant.
Das stimmt.
Und vielleicht bieten wir euch da nochmal neue Informationen, ein paar Einblicke. Aber für heute erstmal von meiner Seite aus tschüss.
Und von meiner Seite auch tschüss, weil es sind nur noch 10 Sekunden. Bis bald und ja, tschüss.